Willkommen beim Podcast Sternentor. Mit dabei, wie immer, Thomas. Hallo Thomas.
Hallo liebe Zuhörer, hallo Clemens.
Hallo. Ja, Feedback gab es nicht, aber es gibt die News über die Bluebricks-Modelle, die wahrscheinlich dann im Frühjahr, nehme ich mal an, erscheinen. Da gibt es nämlich schon Verpackungsdesigns. Und ja, den konnte man entnehmen, dass es auf jeden Fall eine Prometheus geben wird mit 2257 Teilen. Und ja, dann gibt es noch so, wie sagt man das, eher klobige ja, Figuren. In meinem Fall ist es jetzt nicht. Ich weiß nicht, Thomas, wie findest du die so vom Na, Look? Ja, also muss man mögen. Ich bin da jetzt nicht so der größte Fan von, ist aber anscheinend irgendeine Mode. Dann gibt es noch so ein einzelnes Chevron. Warum, weiß ich nicht genau. Wenn man sich alle kauft, kann man ein Stargate basteln wahrscheinlich, keine Ahnung. Oder es ist einfach nur so als Deko-Ding. Ja, ich brauche es nicht unbedingt. Dann gibt es noch die Ballisten, also Thors Flaggschiff mit 1158 Teilen wird es geben. Und
das ist ja geil, das ist ja kleiner als das Erdschiff. Ja. Und das Asgard-Schiff ist garantiert größer im Real. Also aber, in Real. Ne?
Genau, also es, aber vielleicht ist es, haben sie ja noch verschiedene Maßstäbe, haben die ja bei Star Trek auch gehabt. Muss man mal abwarten, wie das sich genau einordnet. Genau, ja, aus Atlantis gibt es das antike Schiff Aurora. Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel irgendwie, aber okay. Das hat auch ja, ähnliche Teileanzahl, also 1128. Die F302 wird es auch geben, also unseren Jäger mit 1356 Teilen. Und den Alkesh gibt es auch noch mit 1244 Teilen. Da konnte ich nur lesen im Internet. Also da ist die Meinung zum Alkesh ein bisschen, dass es ja in Gänze wohl zu hellgrau wahrgenommen wird. Aber da kann ich mir nur vorstellen, dass es hier vielleicht so sein könnte. Das ist meine Erklärung. Die Thematik gab es ja schon bei der bei DS9, ne, bei der Riesenraumstation mit, weiß nicht, wie viele Teile das waren, dass da angeblich auch die falsche Farbe so ist, aber wenn der Lizenzgeber sagt, laut ersten Drehbuch, was jemals erschienen ist, ist die Farbe so und so, obwohl für jeden Zuschauer das in der Serie sich völlig anders darstellt, dann wird das genommen, was in irgendeinem Drehbuch oder Skript oder von dem Macher selbst gesagt wird, obwohl es onscreen total anders aussieht. Und das könnte ich mir hier vorstellen, weil ich finde auch ein Alkesh sieht eigentlich in der Serie dunkler aus und nicht so hellgrau, wie es uns hier, ja, sag ich mal, angezeigt wird. Ich weiß nicht, wie findest du das?
Die Erklärung dahinter ist doch ganz einfach. Ne, guck mal, wenn du die hier bei irdischen Lichtverhältnissen auspackst, dann sieht das so aus. Wenn du die in den Weltraum parkst, sieht das ganz anders aus.
Okay.
Da, wo sie hingehören.
Ja.
Ja. Es ist ja auch dunkel.
Okay, im Weltraum, im Weltraum hört dich niemand schreien und sieht dich auch niemand, sozusagen.
Genau.
Okay, ja. Ja gut, aber ich weiß nicht. Also das wäre jetzt mein Erklärungsansatz. Mehr habe ich da jetzt nicht lesen können, aber bei Deep Space Nine war es auch so, dass viele gesagt haben, es ist doch viel zu hell. Und dann wurde aber irgendwie gesagt, ja, der Lizenzgeber hat da Unterlagen, alte, und da ist irgendwie der und der Farbcode und theoretisch sieht es so aus. Nur im Weltraum wirkt es anders. Ich weiß es nicht. Da werden sich dann die Juristen jahrzehntelang drüber streiten. Mit was? Mit Recht. Ja, also da bin ich mal gespannt, was rauskommt. Ich habe schmerzlich Hatak vermisst, weil das für mich so das Standardschiff der Serie ist. Ich meine hier Belisker und ja, ich weiß und alles schön und gut und F302, aber Stargate steht für mich das Hatak an erster Raumschiffstelle. Das kennt jeder, das ist einfach ein Dreieck im Weltraum. Das muss zwingend nachgeholt werden, falls es nicht schon in der
Oder
Plan
direkt
ist.
was Richtiges, ne? So das Hattack von Abhof ist auch
Gleich
richtig.
die
Also
größere Wand, ja, oder
Anubis.
so, genau.
Genau.
Warum nicht? Oder kannst du schnell umrüsten, so ein Set? Weiß ich
Gibt ja auch
nicht. Ja,
Supersternzerstörer, die sind
genau,
ja noch
sowas in
größer
der
als
Richtung.
die
Ja.
regulären.
Wird man sehen. Und ja, da gab es ein paar Kommentare auch. Also es wird sich gewünscht, Minifiguren und ein Stargate-Set, also vielleicht mit dem ja, Control Room oder etc. Ich habe gesehen, bei der Prometheus ist anscheinend so ein kleines Stargate dabei. Und dann sieht es so aus. Aber warum? Oder ist es einfach nur vom Look her wahrscheinlich, da steht dann auch Stargate drauf, aber das ist jetzt
Du
nicht.
musst dir beide Sachen kaufen, das kannst du nämlich unter die X302 klemmen.
Okay, das kann auch sein. Weiß ich nicht. Aber es sieht eher so wie so ein Platzhalter-Ding aus, damit deine Schrift drauf ist. Aber Carter gibt es ja als Minifigur oder wird entwickelt. Und dann nehme ich mal an, dass SG-1 es dann auch komplett geben wird, mindestens. Und da würde sich doch so ein kleines Gate Room oder Gate Set erstmal anbieten. Und das verkauft sich doch dann von alleine wie geschnitten Brot. Also das sollte man schon machen, wenn man da Geld machen möchte. Naja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Schön, dass es da Sachen gibt, weil diese Best-Lock-Dinger von vor 15 Jahren oder so, ich weiß nicht, die hielten nicht und sahen auch nicht so schön aus. Weiß nicht, wie da die allgemein gängige Meinung ist, aber könnt es ja gerne mal schreiben. Ja, das ist so die News. Sonst, ja,
Sonst
weiß ich nicht, habe ich nichts weiter.
Steam haben wir
Ach
darüber eigentlich
so.
schon. Wir haben so, glaube ich, außerhalb der letzten
Nur
Aufnahme darüber geredet.
kurz mal angerissen, dass die Demo verfügbar ist. Genau, da müssen wir noch ein Special machen. Ja. Oder
Genau,
was heißt
falls
müssen wir?
ihr
Oder.
da
Ja.
schon Stargate Timekeepers irgendwie die Demo gespielt habt, gerne her mit eurem Feedback. Na,
Genau.
was haltet ihr davon? Wir werden darüber bestimmt auch nochmal sprechen. Ich
Ja.
kam aber bis jetzt noch nicht dazu, irgendwie zu spielen.
Ich hab's auch noch nicht.
Ich habe es installiert, aber
Ich
das
hatte es mal
ist.
kurz, weil ich gucken wollte, ob man es so on Sofa spielen kann auf dem Steam Deck. Das war ein bisschen hakelig, weil es da noch nicht, wie sagt man, verifiziert oder keine Ahnung ist. Und die Zwischensequenzen waren nur so wie so ein Testbild auf dem Fernseher, wo du immer so Magenta, Grün, Blau und so Streifen hast. Und deshalb habe ich es dann vom Steam Deck wieder runtergeworfen. Ich bin da nicht so der Tüftler. Aber gut, auf dem Rechner habe ich schon die Demo installiert. Genau. Ja, wir ha haben eine neue Folge installiert. Thomas, wie heißt sie denn im englischen Original?
Lifeboat.
Genau, und im Deutschen das Rettungsboot. Also, ja, ist man so auch dabei und gibt nur zwei Sprachvarianten, die ein bisschen abweichen. Im Französischen Phantomschiff übersetzt und Spanisch Boote. Also, aber mit einem O. Genau.
Also der Boot,
Also,
ja, okay.
genau der Boote oder.
Aber Phantomschiff macht überhaupt keinen Sinn.
Naja, vielleicht, wenn man es zuerst so. Ja, es ist ein bisschen hochgegriffen, aber. Naja, die Franzosen halt. Nein, wir haben
Also
genug Schlechtsittiche.
Geisterschiff vielleicht, ne?
Ja.
Aber weiß ich nicht.
Phantomschiff der Oper. Das ist so ein
Genau.
Weltraumtheaterschiff, was zu einem Planeten tingelt. Wer weiß, wir werden es nie
Sowas kannst du in
erfahren.
viel Drama geben. Das kannst du dir gut vorstellen.
Ja,
Weißt du, so eine
das.
Aufführung und dann
Ja.
wird dann irgendwie so an der Decke mit dem Seil, weißt du, und dann wird dann so ein Raumschiff hin und her geschwenkt. Mit
Warum
dem
nicht?
Frack und einer Maske.
Genau, warum auch nicht? Geschrieben hat uns, habe ich es gar nicht aufgeschrieben, doch Brad Wright himself steht hier und Regie, ja, wie immer fast Peter DeLuise.
Genau, zu Brad White kann ich hier an der Stelle doch direkt was sagen. Das ist ja selten, dass wir hier oben schon direkt irgendwie Kommentare haben. Und zwar, eigentlich hat Brad White diese Story schon für die letzte Staffel geschrieben, aber da gab es irgendwie laut seiner Meinung halt keinen Darsteller, der das irgendwie hätte umsetzen können. Ne, Daniel war da zu dem Zeitpunkt ja gar nicht da. Und
Ja.
jetzt, wo Daniel da ist, da hat er sich dann gedacht, okay, holen wir das mal wieder aus der Kiste. Das passt auf Daniel, dann nehmen wir dafür auch Daniel.
Originalausstrahlung war am 18.07.2003, rüber über den großen Teich dann zu uns am 31.03.2004. Ja.
Das ist auch gut. Bei der IMDb steht immer was völlig
Okay.
anderes. Da
Also das ist
steht.
jetzt wieder Stargate-Wiki.de, da nehme ich es halt
Ja,
immer.
ne?
Aber.
15.03.2004 stand da nämlich. Und da hatte ich mich schon
Okay.
gewundert, weil das ist dasselbe Datum, wie angeblich die letzte Folge laut IMDb gewesen wäre. Ne, also, liebe Zuhörer, falls ihr noch alte Fernsehzeitschriften
Man
habt,
kann sich ja auch in der Mitte einigen, obwohl es trotzdem falsch ist. Ne? Das ist also sein
reingucken.
Kompromiss.
Ja.
Genau, ja.
Also irgendwie merkwürdig. Da gehen irgendwie die Meinungen auseinander, wann das in Deutschland erschienen ist.
Vielleicht von der Festplatte geguckt an dem Datum. Keine Ahnung. Ja, die Quote ist ein bisschen gesunken. In der letzten Folge hatten wir 1,58 Millionen, 11,3% und jetzt sind wir bei 1,33 Millionen, 10,8%. Ja. Aber letzte Folge war ja auch okay, aber jetzt war es nicht so der Brüller. Ja, vielleicht ist ja hier die erste Szene der Brüller. Thomas, übernehmen Sie.
Ja, wer ist eigentlich so ein Déjà-vu-Erlebnis, ne? Wir haben ja schon in der, war das in der letzten Staffel, so ein abgestürztes Raumschiff gesehen, ne? Das ist ja jetzt so ähnlich. Nur bloß, dass es auf keiner Lichtung liegt, sondern irgendwie an so einen Hang gecrashed ist. So wüstenartig, ne? Mit so einem, ja, einem Rock da halt irgendwie so ein, ja, Kalkstein hätte ich mal gesagt oder so, ne? So ein Kalksteinberg. Hat so ein bisschen von der Färbung her was von Ayers Rock, ne? Also eher so rötlich. Aber wie dem auch sei, großes Schiff, drei, ja, ich hätte mal gesagt, so Antriebsröhren und eine zentrale Röhre. Ja, wie dem auch sei, wir wechseln direkt zu SG1, die irgendeinen Gang lang sich bewegt, eine Treppe runtergeht, ist scheinbar in diesem Schiff. Man leuchtet hin und her und ja, wir sehen, wir hören dann auch Carter, die dann erzählt so von wegen, dass sie wohl ein Funksignal aufgefangen haben über das MALP und ja, dass das vielleicht beim Crash automatisch losgestrahlt worden soll, also vielleicht ein Notruf oder sowas, ein automatisierter. Und ja, ne, sie geht auf jeden Fall davon aus, man würde im vorderen Bereich des Schiffes niemanden mehr lebendig finden. Ne, ist ja klar, wenn das in so einen Fels rast, wird mindestens mal die Vordersektion dann eingequetscht, da überlebt eigentlich keiner. Wobei, da hätte ich habe mir den Kommentar später aufgeschrieben, aber eigentlich muss man davon ausgehen, also wenn ein Schiff, ne, mit Lichtgeschwindigkeit, Überlichtgeschwindigkeit oder wie auch immer, ne, es muss ja irgendwie flugfähig sein. Also selbst wenn es nur als Flugzeug benutzt, ne, also wenn das mit so einer Geschwindigkeit gegen eine
Da
Bergflanke
müsste
kracht,
es
egal wie lang das
zerknautschter
ist,
sein,
das,
also
ja,
ne?
das, die Vorderseite sehen wir nicht, das meine ich
Ja.
nicht, aber das überlebt keiner da drin. Also da ist der Impact einfach zu, die G-Kräfte, Beharrungskräfte und was nicht noch alles. Also da wird vielleicht mit Glück ein geringer Prozentteil, also aber ne, Carters Vermutung, dass nur vorne die Leute alle gestorben sind. Also eigentlich
Ja,
unwahrscheinlich, dass überhaupt irgendwer
das
überlebt
ist wie in
hat.
der Folge hier mit nicht Apophis, mit sag schon, mit dem Mutterschiff da, wo dann irgendwie im Mutterschiff es explodiert und dann hat es nur Auswirkungen auf bestimmte Bereiche
Ach
oder
so, in
an
Anubis,
Schutzschilde
ja.
in Anführungszeichen. Ja, keine Ahnung, irgendwie so.
Ja.
Technobubble, ja.
Ja, ne, Daniel will auf jeden Fall rauskriegen, wann das Schiff denn hier runtergekommen ist. Und ja, sie gehen auf jeden Fall die Treppe, wir sind jetzt am unteren Ende der Treppe angekommen. Und ja, sehen jetzt so, jo, ja, hier, This Island Earth hat mich das ein bisschen geändert. Oder so ein Borg-Alkoven, ne, also da sind dann haufenweise Leute aufgereiht.
Hat was von, ja.
Rechts und links, ne, sieht aus wie eine Kryokammer, ne, so typisch, die Leute stehen da unbeweglich, ne, eine Scheibe davor. Und ja, ne, da schaut man sich auf jeden Fall an. Und Carter kann aus irgendwelchen, wie auch immer, rauskriegen, dass die Leute wohl noch am Leben sind. Kryoschlaf führt sie auch noch mal an. Und ja, ne, die hätten vermutlich, so vermutet sie, ne, keine Überlichttechnologie, dann müsste man auf sowas zurückgreifen, weil ne, ansonsten würde das Generationen dauern, von einem Planeten zum nächsten zu kommen oder von einem Sonnensystem zum nächsten. Ne? Und dann gäbe es ja noch die Relativitätstheorie, also die, wobei das ja auch Quark ist, kommt ja immer darauf an, wie schnell es ist. Also je schneller du der Lichtgeschwindigkeit kommst, desto höher sind diese. Ja, nennen wir es mal Beharrungskräfte, also die Zeitdilatation. Aber man sagt ja nicht, das Ding könnte auch mit 30 km/h durch den Weltraum eiern. Also, ne, dann bist du halt ein paar tausend Jahre unterwegs. Das weißt du nicht. Auf jeden Fall, ja, O'Neill fasst das ganze Scheiß zusammen und sagt dann auch hier, ja, okay, wir haben eine ganze Schiffsladung voller gefrorener Leute. Carter bestätigt das nochmal. Ja, ne, so von wegen. Und Teal'c vermutet dann auch hier, dass dadurch, dass sie eingefroren sind, haben sie vermutlich den Absturz überlebt. Genau, da hatte ich mir den Kommentar dazu gemacht, wo ich mir denke, nee, eigentlich hätten die auch zermatscht werden müssen. Also das,
Ja, ich glaube,
Also die Beharrungskräfte, das ist
das ist
schon.
schon zu viel. Und wir.
Also ja, vielleicht haben sie Inertial Dampeners oder sowas, ne? Klar, dann ist die
Ja.
Sektion, die dann wirklich in den Berg gecrashed ist, die dann zusammengestaucht wird, die überleben natürlich nicht, die sind dann
Nee, ne?
Matsch. Ne? Das könnte natürlich sein, aber naja, wie
Aber
auch
ich glaube,
immer.
wir sehen.
Mit dem
Ja.
Kryoschlaf hat das auf jeden Fall nicht, wie Tiag vermutet, es hat damit überhaupt nichts zu tun.
Glaube, man. Also hatte ich jetzt nicht in Erinnerung, dass man auch von diesen Kryokaps irgendwie welche sieht, die so ein bisschen halt umgefallen sind. Und es sieht da alles so schön in Reihe und Glied und äußerlich
Ja,
zumindest unbeschädigt.
okay, die werden ja fest installiert sein. Das ist ja
Ja,
kein
aber
Schrank oder sowas,
okay.
den einfach
Aber
nur da
es sieht manchmal so
hinstellst.
aus, ne?
Ja, okay, du musst ja irgendwie, ne, hinten dran dann irgendwie Versorgungs, was auch
Ja.
immer, keine Ahnung, Energiezufuhr und hast ja nicht gesehen, muss ja irgendwie da dran sein. Und gerade in einem Raumschiff, ne, was ich weiß, du kennst das auf der Enterprise oder auf der alten TOS, ne, hier, wegen immer, wenn es irgendwie getroffen wurde, das ganze Raumschiff wackelt, die Leute schwirren durch die Gegend, ne, also. Dinge musst du auch im Weltraum, falls mal sowas aus, falls du sowas wie Inertial Dampeners hast und die ausfallen, muss natürlich alles fest sein. Also das ist ja.
Grüße natürlich an Trek am Dienstag, die jetzt den Voyager-Piloten besprochen haben. Kann man sich mal anhören, glaube knappe 5,5 Stunden, falls ihr mal kurz Zeit habt. Und da, weil es da auch so eine Erschütterung gab wegen irgendwie Explosion. Und da war es der, ich glaube, der damalige, na, zweite oder nee, erste Offizier ist es dann ja. Und Janeway sagt ja, hier alle festhalten oder so. Und der läuft da ganz normal lang und ja, den erwischt es dann komischerweise, weil er halt nicht zuhört.
Ja, apropos Trek am Dienstag, dich kann man da ja auch treffen, ne? Habe ich gelesen.
Genau, also
Die
ich
sind ja jetzt
bin.
live in Frankfurt.
Ja, genau, ich fahre nach Frankfurt, dann. Ich habe das Datum gerade, ich glaube Anfang April, Mai? Nee, Anfang
Ich
April war es, genau. Oder
glaube.
Mitte April. Genau, da gucke ich mir das auch mal wieder live an, genau.
Ja, ne? So viel, wie viele Leute könnten das wohl sein? Und ja, Tiag vermutet allein schon vom Aussehen des Schiffes her, so, ja. Vier Compartments mit unterschiedlicher Größe. Ich weiß nicht, wie er da auf vier kommt. Das sah mir jetzt eher aus, ne, wie, ne, ich hatte ja gesagt, so Mittelteil und dann vier, drei so mehr so, ja, so Antriebssektionen vielleicht. Also vier könnte stimmen, wenn nur der hintere Teil dieser Röhren jeweils Antrieb ist oder sowas, ne, aber ja, wie er jetzt, ne, weiß ich nicht, wie er jetzt drauf kommt, dass das irgendwie vier von unterschiedlicher Größe. Keine Ahnung, von draußen war das jetzt irgendwie nicht so unbedingt ersichtlich.
Ja, der ist Jaffa-Ingenieur, der kann das abschätzen.
Ja, genau. Ja, und ihr möchtet auf jeden Fall, dass man jetzt mal einmal durchzählt. Und ja, ne, wenn irgendwas ist, soll man sich dann doch auch bitte melden. Kater und Tiag sollen sich in einem Team zusammenfinden. Und Daniel und er würden hier in der Ecke anfangen. Und ja, man bestätigt. Wir sehen dann die Leutchen, wie sie durch die Gänge krabbeln und also wie sie durch die Gänge gehen und auch durchaus zählen. Interessanterweise, ne, O'Neill hat ja gesagt, so wegen du und Tiag, ne, ich und Daniel, aber die sind alle für sich alleine
Das
unterwegs.
hab, da habe ich auch kurz an mir gezweifelt, weil er hatte gesagt, okay, wir sind Zweierteams jeweils. Und da dachte ich mir, hä, oder sind die Gänge nebeneinander? Und dann ist es, also das fand ich auch komisch, ja, das stimmt.
Ja, war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Man kann nicht bis zu zwei zählen, ne? Also ich bin mit mir selber ein Team oder sowas. Ich und meine gespaltene Persönlichkeit. Ja, ne, wir landen dann irgendwie schlussendlich bei O'Neill, der bis 106 zählen kann. Leuchtet dann aber, weil der Alkoven, an dem er jetzt dran ist, irgendwie nicht beleuchtet ist, leuchtet da rein und sieht dann ein Skelett, ne, und sagt dann, okay, 105 sind es nur. Wir wechseln dann kurz zu Daniel, der hört irgendein Geräusch, meldet sich dann übers Funkgerät und dann sehen wir. Ja, eigentlich ein Ball Lightning, der durch den, nee, ein Fireball, der durch die, also wir sind bei D&D gelandet, ein Feuerball, der durch die, durch den Gang rast, in dem Daniel ist und der Daniel einfach mal aus den Socken haut und wir sehen das auch bei den anderen. Scheinbar ist das durch alle Gänge gerast und alle liegen dann bewusstlos am Boden.
Interessant finde ich hier, also es gibt wieder ein deutsches Transkript und da steht was, was ich auch gar nicht so wahrgenommen habe, weil ich habe es jetzt auch beim Schauen, wie du, als hätte ich es als so eine Art Feuerball gesehen und hier steht nämlich irgendwie, es bewegt sich eine Art Wand, die aus Molekülbaustein besteht. Aber für mich hat es auch wie ein Feuerball eher gewirkt. Deshalb, nur als
Ja, und
Ergänzung. Ja,
Moleküle machen ja auch keinen Sinn.
also.
Dann wäre das ja
Ja,
halb fest
ich weiß
oder
auch
irgendwie
nicht.
sowas. Also da geht es ja um Energie.
Auch von der Farbe sah es so aus wie Feuer. Deshalb nehmen wir einfach unseren Feuerball. Dann sehen wir eine neue Szene. Also Tiax setzt sich jetzt ruckartig, eher schreckhaft so auf und leuchtet da mit der Taschenlampe rum. Sieht auch ein bisschen, ja, mitgenommen wohl aus und fragt jetzt mal, Was denn hier? O'Neill Carter, ne? Wo sind denn die? Daniel Jackson, aber ja, da scheint keiner jetzt zu antworten.
Ist dir das nicht auch merkwürdig vorgekommen?
Dass er
warum ist Tia genau? Ne, also als mit dem Symbionten kein Problem, ja, ne? Der so, heilt ja auch alles, ne? Das hätte ich ja durchaus verstanden. Aber das Tretonin ersetzt ja das nicht. Ne, das Tretonin macht nur, dass sein Immunsystem wieder heile. Also sorgt dafür, dass er überhaupt eins hat. Ne, also warum er jetzt als erstes wieder auf den Beinen ist, das keine Ahnung.
Weil er ein schwerer Typ ist. ja, weiß ich nicht.
Bessere Konstitution, genau, das ist das Einzige, was mir da einfällt. Aber ist halt merkwürdig, dass eigentlich eher. Also wie gesagt, mit dem Symbionten kein Problem.
Aber so müssen die eigentlich zeitgleich eher, sag ich mal, grob,
ja, mit so ein paar Minuten
Unterschied. Ist, klar. Ja. Genau. Also Thomas, wir drehen das Ding nochmal neu. Das Nein, alles gut. Ja, also
alle wachen gleichzeitig auf.
Ja, genau. Ihm scheint es irgendwie merkwürdig, ne? Er sichert erstmal die Set und ja, sucht dann in den Gängen, rennt da rum und findet dann als erstes Jack, der ist ja noch bewusstlos am Boden und er kniet sich neben ihn und ja, O'Neill, und er fühlt dann seinen Puls. Er scheint Puls zu haben, denn er geht dann einfach weiter. Findet Sam im nächsten Gang, die da auch so rumliegt auf dem Boden und ja, spricht sie an, fühlt auch nach dem Puls. Ja, dann macht er sich auf die Suche nach Daniel. Der liegt nicht auf dem Boden, sondern sitzt eher gegen so eine Kammer angelehnt und fragt da auch mal nach. Und ja, der ist anscheinend nicht bewusstlos, denn er dreht da irgendwie seinen Kopf und beginnt relativ fürchterlich zu schreien. Also ja, überraschend auf jeden Fall. Und dann finden wir uns wieder einen im Kontrollraum des Stargate Centers. Ja, Davis stellt fest, hier Identifikationscode, schweres Wort, von SG4, und denen ist es wohl nicht gelungen, SG1 zu finden. Also da wurde wohl mittlerweile halt ein SG-Team losgeschickt.
Nee, da ist das Trailskid-Dorf falsch.
Okay.
Sie haben SG1.
Ja, ich hab's falsch gelesen. Entschuldigung, nee, okay. Ich hab's falsch gelesen. Ich hab da einfach ein Wort hinzugefügt. stimmt, nein.
Hier müssen wir übrigens, das ist übrigens ein bisschen wichtig für später noch. Sie sagen ja, von wegen SG4 hat SG1 gefunden. Das bedeutet aber auch, dass die länger bewusstlos sein müssen. Also die müssen diese 24 Stunden, die müssen sich ja alle 24 Stunden melden, wie man das
genau,
in anderen
genau,
Folgen kennt. Ja. Ne? Haben sie das nicht getan, und dann muss erstmal ein Team losgeschickt worden. Also vermutlich werden sie dann auch noch ein paar Mal versucht haben oder so. Ne? Und dann müssen sie erst SG4 losgeschickt haben. SG4 muss erstmal dieses Raumschiff gefunden haben, ne? Und dann auch SG1 entdeckt haben. Also da müssen locker anderthalb Tage vergangen sein. Das ist später an der Stelle nochmal wichtig, weil das wird einfach dann vergessen.
Wie so oft. Ja, was ich mir noch vorstellen könnte, ich weiß ja nicht, na gut, okay, Funkverbindung zur Malp halt, ob man dann vielleicht noch eine zweite losschickt. Nee, das war wahrscheinlich nicht notwendig dann. Also.
Nee, ist ja eine vor Ort.
Genau, ist vor Ort. Das wäre jetzt nur, falls die nicht irgendwie nichts mehr senden kann, genau. Genau, ja, also die Iris öffnet sich und SG4 kommt da durchs Gate, ja, und transportieren halt den immer noch bewusstlosen Jack und die Sam auch, die auch bewusstlos ist, Janet bleibt dann da stehen und fragt, was wir denn jetzt hier haben. Ja, und eben, wie gesagt, bewusstlos, aber Lebensfunktionen seien stabil, und dann sollen die doch mal schön auf die Krankenstation, und aber mit Untereinhaltung des Sicherheitsprotokolls.
Aber genau, der Mensch von SG4, der hier angesprochen wird, ist Colin Corrigan. Wir haben ihn zuletzt als Ninja Jafar in Staffel 6, Folge 22 gesehen.
Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir den schon mal auf dem Schirm hatten. Ja, wobei, als Ninja war er wahrscheinlich so getarnt,
ja, eben.
Angezogen. Ja. Und ja, SG4 bestätigt das, der Typ. Und als letztes kommt dann Teal'c mit Daniel durchs Tor, und der hängt eher an Teal'c so, als dass er alleine gehen kann. Und Janet fragt nach ihm und Daniel nur so relativ verwirrt: Ich muss zurück. Janet ist verwirrt und es wird sich verdutzt angeguckt. Ja, wer steht da? Verängstigt im Gate Room rum, und Daniel dann wieder weiter panisch: Ja, ich muss zurück, und löst sich dann aus Teal'c Griff, will dann gerade ins Wurmloch, ins sich auflösende, und ich muss zurück, nein, geht dann auf die Knie und ja, bricht dann da zusammen. Ja, genau, Janet betont, das ist hier alles in Ordnung, er muss doch gar keine Angst haben. Der zittert aber am ganzen Körper, und da ist wohl irgendwo hier nichts in Ordnung. Und Janet ruft die Sergeants herbei, die in Form von zwei Sanitätern kommen. Und ja, den Daniel dann mitnehmen und der ist total verwirrt, ne? Hey, wer bist du? Wo bin ich hier? Und alle gucken sich stirnrunzelnd an. Dann haben wir eine Miniszene auf der Krankenstation. Sam und Jack liegen da immer noch bewusstlos in den Puppen. Und Hammond steht an Jacks Bett und fragt die Schwester da, oder sagt besser gesagt, dass man, wenn sie dann zu Bewusstsein kommen, soll man ihn noch mal rufen. Und die bestätigt das. Und wir bestätigen ihnen die neue Szene. Und zwar gehen wir rüber in den Beobachtungsraum.
Noch an der Stelle kurz der Einwurf: Die Krankenschwester wird gespielt von Kimberly Unger. Zweimal Akte X, einmal Outer Limits, einmal Twilight Zone. Ein weiteres Mal taucht sie auch in SG-1 und nochmal als Nurse. Einmal Supernatural, hat auch insgesamt aber auch nur 20 Rollen gemacht. Nur, also niemand großartig Bekanntes. Im Observation Room sitzen wir. Hammond kommt da rein, Teal'c sitzt da oben schon und unten ist Fraser mit zwei Medizinern, die mit Daniel Jackson dazugange sind. Na, den haben sie auch mittlerweile umgekleidet in die typischen Hospital, hier dieses Hospital-Pyjama und er ist aber festgebunden, also beziehungsweise er ist nicht festgebunden, er kann sich da unten bewegen, aber er hat so einen Gürtel und seine Hände sind daran festgemacht. Nur also der Gürtel geht hinten zu, also er hat keine Chance, das irgendwie aufzumachen. Und Daniel beschwert sich dann irgendwie, naja, wer ist denn dafür verantwortlich? Ich möchte wissen, was hier passiert ist und wieso bin ich ein Gefangener? Und ja, so von wegen, ja, Fraser versucht ihn irgendwie zu beruhigen und sagt dann hier, so von wegen, deine Fesseln werden gelöst, wenn du, wenn du einsichtig bist, wenn du ein bisschen ruhiger wirst, ne? Also dann könnte man das erst abnehmen und ich soll mich beruhigen und wie könnt ihr das von mir verlangen? Na, hat man versprochen, dass sowas nicht passieren würde, ne? So von wegen, dass nichts falsch laufen könnte und ja, na, erzähl mir doch mal, was ist denn falsch gelaufen? Ja, keine Ahnung, ne? Was ist falsch gelaufen? Na, du bist nicht von meinem Staff und das hier, ne? Und dann zeigt er irgendwie, versucht er dann auf seine Reflexion im Spiegel zu zeigen, also in der Observation Lounge zu zeigen, das ist, bin ich und ja, wir haben Leute das nicht angetan, versucht Fraser immer noch zu beruhigen. Ne, so von wegen, wir sind da genauso drüber, unklar darüber, was hier passiert ist. Aber könntest du nicht bitte mit uns kooperieren? Ich werde keine Tests mehr weitermachen, mitmachen. Und ja, dann krümmt er sich irgendwie vor Schmerz und auf die Frage hin, ne, ob er auch Schmerzen hätte, sagt er, bestätigt er das. Ne, er hatte ganz, ganz große Schmerzen. Und ja, so, sie würde ihm irgendwas holen, aber er soll doch bitte jetzt ruhig bleiben, sonst müsste man ihn noch mehr einschränken, also festbinden. Und ihr wisst doch nicht, wer ich bin. Und ja, Fraser so angedeutetes Schulterzucken, bevor sie dann geht. Im Observation Room, Hammond und Teal'c sehen, wie Fraser rausgeht. Und Teal'c auch, das ist scheinbar nicht Daniel Jackson, aber ein Gua'uld. Und ja, Janet kommt rein, sagt dann, nee. Das ist er nicht, aber der ist auf jeden Fall sehr arrogant, ne, genauso arrogant und ja, hier Mental Illness oder sowas und ja, Fraser hat schon ein paar Untersuchungen gemacht und ja, seine EEG-Werte wären nichts, hätte sie sowas hätte sie noch nie gesehen. Ja, so von wegen irgendwie auf der einen Seite würde das irgendwie fast ein Koma anzeigen und ja, und dann andererseits sehen sie irgendwie die Signale von, ja, knapp ein Dutzend Leuten, ne, die alle irgendwie in den Topf geworfen werden, Topf geworfen worden sind und ja, macht sich dann darüber Gedanken, ob das irgendwie Lebensbedrohung ist. Und, ja, Janet sagt ja keine, absolut keine Ahnung. Könnt das noch nicht mal irgendwie vermuten oder raten. Und ja, Teal'c wirft dann einfach mal, ja, wir haben doch hunderte Leute in Cryogenic Suspension, ne, entdeckt und ja, ne, so von wegen. Unten mittlerweile dieser, ja, wer auch immer es ist, dieser Nicht-Daniel wirft dann, ich glaube, ein Getränk, ne? Also hat so eine typische Schnabeltasse und die wirft er dann an die Scheibe. Und ja, dann stürzen sich die beiden Pfleger auf ihn und ja, legen ihn aufs Bett. Da sind schon die typischen Holding-Straps dran und da wird er dann auch festgeschnallt. Also jetzt kann er sich dann gar nicht mehr bewegen. Oder nur noch rumzappeln. Und ja, ne, keine Ahnung. Teal'c berichtet dann, was so in etwa vorgefallen ist. Wobei das auch interessant ist, dass es ja eigentlich so etwas, das jetzt nur Fanservice ist. Ne, weil, also bitte, die sind in die Krankenstation gekommen und jetzt laufen irgendwelche Untersuchungen. Die sind ja alle schon durchgeführt, hat Janet ja erzählt. Das heißt, Teal'c hatte 37 keine Ahnung wie lang, ne? Also eine Stunde, zwei, drei Zeit, Hammond zu erzählen, was denn da unten vorgefallen ist. Also
Ja.
keine Ahnung, ne? Es wird hier nochmal zusammengefasst, ne? Man hätte die Gänge untersucht und ja, plötzlich sind wir alle umgefallen, keine Ahnung, weswegen. Und dann habe ich Daniel Jackson und Colonel O'Neill und Carter in diesem State gefunden. Ja, Fraser macht sich jetzt aber auf dem Acker und sagt hier so wegen, ja, hier, wenn wir gerade schon über die beiden reden, würdest du sich die beiden jetzt auch gerne mal anschauen. Hammond möchte gerne unterrichtet werden, falls sich da irgendwas ändert. Und ja, ne, Hammond dann auch so von wegen, ja, vielleicht magst du jetzt Tiag auch mal hier irgendwie runtergehen, wozu auch immer, keine Ahnung, da unten kann er eh nicht tun. Er will aber gerne da oben bleiben, Hammond bestätigt. Und dampft ab im Isolation Room. Ist dieser aufgeregte Mensch immer noch da und sagt dann auch hier zum Mediziner hier so, ja, ich bin doch nochmal so ein rationaler Mann und natürlich Dr. Jackson, ich bin Sovereign of Feathers, mein Name ist Matisse und ja, entschuldigen Sie bitte, Sir, und oh, Sir, das ist doch schon mal ein Anfang. Matisse hat sich wohl insoweit beruhigt, man hat ihn soweit losgelassen, dass er nicht mehr aufs Bett geschnallt ist, er kriegt nämlich jetzt auch eine Pille, er hat ja noch eine Kopfschmerztablette oder ähnliches gefragt und schluckt die dann auch mit einem Glas Wasser. Und nebenan in der Krankenstation geht es jetzt auch weiter.
Janet untersucht derweil jetzt Sam und leuchtet da in die Augen rein. Da gibt es dann aber keine Reaktion. Ja, sind zu groß, wohl die Pupillen noch, sagt sie. Und es kommt ihr irgendwie so vor, als ob das wie von einer starken Z-Waffe getroffen worden wäre. Also es wirkt wohl so. Zum Glück entwickelt sich ihre EEGs. Verstehe ich den Satz irgendwie nicht? Hä? Zum Glück entwickeln sich ihre. Ach so, gut wahrscheinlich. Da fehlt dann ein Wort oder so. Ja, in dem Moment kommt dann Jack neben ihr auch zu sich, stöhnt da vor Schmerzen auf. Ja, und Schwester, ihr Doktor, ja, informieren Sie General Hammond. Hier, der Colonel ist wach und das soll jetzt gemacht werden. Janet fragt nach dem Wohlbefinden und er hat furchtbare Kopfschmerzen, sagt O'Neill erschöpft. Und da wird sich doch gleich drum gekümmert. Kümmert, meint Janet. Aber wie fühlen Sie sich so als O'Neill? Fragt sie mal. Sehr witzige Frage. Ja, abgesehen von, ne, von dem Nagel in meinem Kopf geht's mir gut. Warum? Naja, erkläre ich später. Tirek sei es eben gelungen, die drei zum Schiff, vom Schiff zum Gate zu bringen. Mein Team hat jetzt hier übernommen und O'Neill fragt dann Carter und Daniel. Und Janet sagt ihm, ne, Carter leidet an denselben Symptomen wie sie.
Das ist aber auch geil gelogen, das ist auf dem Weg, als hätte Tirk das alleine gemacht. Also SG4 hat ihm, also das hat man scheinbar auch vergessen.
Ja, anscheinend, vielleicht ist so eine Antipathie gegen SG. Vielleicht gewinnen die sonst immer im Eishockey-Duell, ich habe keine Ahnung. Da gibt es Spannungen, die wir hier gerade aufdecken, anscheinend. Ja, also Carter hat dasselbe und jetzt erwacht sie auch und Janet. Fragt sie mal schwach nach, dreht sich dann um. Sam, na, alles gut hier, alles wird super. Stehen nur beide unter enormem Schock. Gibt es auch einen unenormen Schock? Wäre da jetzt
Nee,
meine
das ist auch ein
Fachfrage.
Übersetzungsfehler. Es
Okay.
ist nämlich Neural Shock.
Neuraler, okay. Ja, bei enormem Schock, ja. Bioschock. In dem Moment betritt dann Hammond die Krankenstation, also ihn zu informieren, dass er da jetzt kommen soll, hat wohl normalerweise wie auch immer geklappt. Ist ja auch klar. Und er fragt auch nach dem Befinden des Colonels und es ist, wie gesagt, die Nagelfolge. Und er sagt es wieder, ich habe einen Nagel in meinem Kopf, Sir. Klingt nach unserem O'Neill, meint Hammond, also ist er zufrieden. Und Janet sagt nochmal hier, EEGs, normale Gehirnaktivität, da ist wohl keine Nachwirkung derzeit. Und O'Neill, ja, was denn für Nachwirkungen? Wo ist Daniel? Er hebt seinen Oberkörper, sieht sich da um und ja, wird dann aber sanft wieder zu Bett von unserer Ärztin gedrückt und hier, Sir, bitte liegen bleiben, bis sie wieder zu Kräften gelangt sind. Aber Jack hört da nicht wirklich drauf und unter Schmerzen, Sir, mir geht's gut und nein, es geht ihm nicht gut, Sir. Ja, lässt sich dann wieder stöhnend aufs Kissen fallen und nein, geht's nicht. Also er merkt es jetzt wohl auch selber, dass die Ärztin komischerweise recht hat. Wer hätte das denn annehmen können? Und dann springen
Ja, bei
wir
Dr. Warner wäre das auch
bei,
okay,
ja, bei
ne?
Dr. Warner immer genau das Gegenteil machen, da erhöhen sich automatisch die Überlebenschancen um, keine Ahnung, 50% oder mehr. Das stimmt, das stimmt. Wir springen jetzt wieder in den Isolationsraum des Target Centers.
Genau, wir sehen Daniel, der da immer noch auf dem Bettchen sitzt, der hält seine Hände in den Händen, also entweder ja Verzweiflung oder Kopfschmerzen oder so. Und ja, ne, jetzt hören wir aber auch direkt, dass es Kopfschmerzen sind, weil er sagt nämlich, ja, hol doch mal hier diese kleine Frau wieder ran, so von wegen, das, was sie mir da gegeben hat, war totaler Schrott, ich habe immer noch Schmerzen. Und ja, der Mediziner, also einer des Working Staffs da, also eigentlich eine Male Nurse, ignoriert ihn, aber und hier sprichst du auch und zieht da irgendeine Fratze und dann kommt Janet aber dazu und er erkundigt sich nach seinem Wohlbefinden und ja, er beschwert sich, dass die Medizin wohl scheiße war und ja, hast also immer noch Schmerzen, ach, dieser Körper ist irgendwie kaputt und Janet wiegelt da ab und sagt dann, nee, der war völlig in Ordnung, als er hier losgegangen ist und ja, sie nimmt sich jetzt die Krankenakte, macht da irgendeine Eintragung und ja, na, ist auf dem Weg. So, ja, der Daniel Bewohner ist da auch so auf dem Weg. Ah, also der Name dieses Wirtes, also das Wort nimmt er jetzt nicht in den Mund, aber ist ja eigentlich genau das, ist also der frühere Besitzer dieses Körpers und also ja, habe ich jetzt eigentlich nichts gegen, nur so viel jünger als mein alter Körper und viel kräftiger als mein eigener Körper. Schaut er sich im Spiegel so ein bisschen an und was ist eigentlich mit meinem eigenen Körper? Ne, so von wegen, ne, wenn hier in Zeiten von Katastrophen bräuchte man doch seinen Sovereign und wie werden sie mich denn jetzt erkennen? Und Fraser wiegelt dann irgendwie ab und sagt dann, ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass wir nicht dafür verantwortlich sind, wo ich mir dann auch denke, ja, er hat hier doch überhaupt keine Vorwürfe gemacht. Ne, also
nee, ja.
Er hat nur gefragt, was ist mit meinem alten Körper passiert? Also irgendwie merkwürdig. Und wie bin ich denn in dieser Situation da irgendwie sonst gelandet? Und ja, Fraser zuckt die Schultern. Ja, du bist aber so sonderlich nützlich und wo bin ich hier eigentlich? Und Fraser erklärt es ihm und sagt dann Medical Isolation Room. Ja, irgendwie ein bisschen unspezifischer geht's nicht. Military Facility auf der Erde und Erde? Ne, das Schiff sollte doch nach Adina. Wie weit weg sind wir denn von Adina? Keine Ahnung. Und die anderen Passagiere werden sich doch Sorgen um mich machen und also ich mache mir natürlich auch Sorgen um sie, ergänzt er dann nach einer kurzen Pause und sie sagt, viele sind noch an Bord des Schiffes. Wie dem auch sei, wir glauben, dass einige von den Leuten hier sind. Bei uns, in diesem Raum. Ne, bei uns hier sind, als Gefangene. Nee, sogar in diesem Raum und wir wissen nicht warum, aber irgendwie sind einige der Passagiere, die im Cryogenic Sleep waren und Daniel packt sich nochmal an den Kopf, hat wohl wieder Schmerzen und dann, ja, in einem anderen Tonfall, was ist denn hier passiert? Und Fraser, hier Matisse, also der Typ hat sich schon vorgestellt, nee, ich bin, Matisse ist der Sovereign, ich bin nur ein Crewmember. Und dann sieht er sich also wieder in der spiegelnden Scheibe und ist das... Und er macht ein paar Fratzen, um festzustellen, dass das wirklich jetzt der Körper ist. Und wie kann denn das sein? Ja, ich werde dir helfen. Nee, das ist falsch, das ist ein Fehler. Und den wollen wir auch korrigieren. Ich bin Dr. Fraser, ich bin Tyron, Engineer Second Rank. Und Tyron, fangen wir doch mal genau an. Starten wir doch hier mal wieder. Wieder? Ja, also er weiß nicht, was da wirklich passiert ist und... Der Tyron ist, wir sehen T'Hak, der da oben sitzt und sich die Show da unten anguckt. Und Daniel, also Tyron erzählt dann so von wegen, ja, hier mit dem Blick in den Spiegel, ich erkenne diesen Mann nicht. Ja, der war doch nicht an Bord des Stromos. Und wie bin ich denn hier drin gelandet? Und euer Schiff ist gestrandet auf P2A 347, keine Ahnung, was vor dem Crash passiert ist. Und die ganzen Überlebenden sind alle im Cryosleep und Daniel und sein Team sind später an Bord des Schiffes gekommen und dann ist dies hier passiert und Tyler, ich habe keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Ja, wie denn auch? Ne? Also an was erinnerst du dich denn? Und jetzt geht's ein Flashback. Wir sehen die Stromos, also das Crash Spaceship damals noch in Ordnung. Nur viele Leute, die hin und her laufen. Und Farron, der wird gespielt von James Parks. Einmal Space 2063, einmal Babylon 5, einmal Sentinel, einmal Voyager, einmal Buffy, einmal Akte X und einmal Enterprise. Spricht dann diesen Tyrant an, der wird gespielt von Travis Webster. Insgesamt nur drei Rollen. Das einzige, wo man ihn herauskennen könnte, wo er genau hingeguckt hat, er hat in iRobot irgendeinen Typen mit einem Kuchen gespielt. Ich weiß die Szene jetzt auch nicht, aber irgendwas, ein Kuchenmensch. Vielleicht Krusty der Clown. Ja, so clownmäßig. Mit Kuchen. Ja, Tyrant auf jeden Fall. Compartment is secure, Sir. Und Farron bestätigt das. Tyrant geht jetzt in eine dieser Kryokammern und man unterhält sich noch ein bisschen. Ja, leaving Talthus, entering my sleep chamber and seeing your face here. Ja, das ist wieder der jetzt an Bord der, an Bord, sage ich schon, in der Krankenstation. Also Tyrant fasst das dann zusammen. Ne? Wir haben Talthus verlassen. Ich bin in meine Sleep Chamber und dort sehe ich dich. Und ja, wieso bin ich jetzt überhaupt gefesselt? Ne? Also er schlackert ein bisschen mit seinen Armen. Ja, das war's nicht du. Du bist die vierte Personalität, die hier mal zum Vorschein gekommen ist. Wir glauben, dass die anderen, dass da noch andere sind, die da alle mit dir da drin sind, in einem Körper und plus Dr. Jackson. Nee, das kann nicht sein, sagt Talon. Der ist ja irgendwie Techniker. Da sagt er, na, das würde zu viel Stress auf den Körper ausüben, na, das würde keiner überleben. Das weißt du sicher? Nee, das kann auch nicht passieren. So von wegen, das würde auf jeden Fall in Beklopptheit, also in Sanity enden. Und dann hoffen wir mal, dass du da irgendwie falsch liegst. Und ja, Dr. Fraser, ich, na, so von wegen, das ist technisch unmöglich, das kann nicht passieren. Ne, einer kann nicht in, jemand kann nicht in den anderen, in einen anderen Körper wechseln, kann nur in seinen eigenen. Das sind Fail-Saves, die genau das verhindern. Stimmt, hier hatte ich mir einen Kommentar gemacht, aber das ist falsch. Er ist ja nur Second Rank, also ja, okay, ne, passt, das ist dann überflüssig. Teil, es ist passiert, ne? So, du musst auch nur in den Spiegel gucken, um da den Beweis zu sehen. Und er schaut sich dann auch noch beim Spiegel an. Wir haben auf jeden Fall nicht viel Zeit, ne? So, du bist auf jeden Fall jetzt der Erste gewesen, der bis jetzt irgendwie was hilfreich war. Und ja, jetzt denk mal nach, ne? Wie könnte sowas passieren? Und ja, sagt er irgendwie, ne, das Bewusstsein des Sleepers würde in irgendeiner Containment Unit im selben Cryopod gespeichert sein. Es gibt keine Möglichkeit, da irgendwie das Consciousness in einen anderen Körper außer dem eigenen zu schicken. Und ja, okay, der Körper ist tot. Und ja. Fraser guckt schockiert und wir wechseln wieder nach oben in die Spannerloge. Hammond, O'Neill und Carter kommen zu Teal'c, der da oben immer noch sitzt und dem ganzen Treiben zuschaut und man erkundigt sich. Also Teal'c ist erstmal froh, dass es Carter wieder gut geht. Also und ja, ne, Carter geht da aber nicht weiter drauf ein, sondern erkundigt sich mehr nach Daniel. Ja. Der sagt, oh, es kam schon wieder eine neue Persönlichkeit raus und Dr. Fraser scheint aber irgendwie ein bisschen zu voranzukommen und ja, wie sind die überhaupt, ne, da reingekommen? Und Tiag sagt dann auch hier so wegen Daniel Jacksons Preliminary Elektrozephalogramm proved anomalous, also hier von wegen, es kam halt durch ein EEG raus, ne, dass seine Werte da irgendwie komisch sind und hier dann auch, oh, das sagst du nicht nochmal. Also, ne, sag das doch nochmal hier so zungenbrechermäßig. Also, habt ihr ja gerade an mir gemerkt. Das ist nicht das Einfachste. Die Mediziner unter uns, ne, die könnten das. Oh, die könnten uns eine Sprachnachricht schicken. Weißt du, wo du das 10-mal hintereinander, schnell hintereinander sagen und dann, keine Ahnung, der Gewinner kriegt unsere ewige Dankbarkeit oder sowas. Ich weiß es nicht. Okay, Hammond sagt dann auch, der ist wohl auch jetzt dabei und sagt dann, na, Dr. Fraser hat Code 17 ausgerufen, Dr. Jackson muss unter permanenter Observation muss er sein. Bis jetzt hatte nur sie und ein paar andere Leute Kontakt. Das ist nur für Sicherheitsmaßnahme. Vorhin wollte er noch Tiag runterschicken, also, na, keine Ahnung, vielleicht vermutet Janet, dass da irgendwie das ansteckend sein könnte? Ja. Keine Ahnung.
Komisch.
Ist, naja, egal, wie dem auch sei. Und ja, ne, hier, oh, ich glaube, dass das ein Gua'uld ist. Und nee, das haben wir ja schon ausgeschlossen. Aber ne, ich mache keine, gehe keine Risiken ein. Wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie rausfinden, wie diese Leute alle in Dr. Jackson gelandet sind. Und Kater, da müssten wir uns vermutlich so ein kryogenisches System mal angucken. So von wegen, Hammond sagt dann, ja, Mission Briefing machen und so von wegen, so schnell wie möglich mit Dr. Fraser. Und ja, O'Neill möchte aber hier bleiben. Er würde lieber bei Daniel irgendwie schauen, was denn da ist. Das ist auch irgendwie albern. Na, Hammond sagt dann auch, du wissen schon, dass hier nur medizinisches Personal Zutritt hat. Das hat er doch gerade schon erzählt.
Ne? Also, doppelt hält besser.
Bei ja, ja, nee, O'Neill weiß das auf ja. jeden Fall, aber er kann ja von oben zugucken. Und Hammond sagt, very well. Und dann, ja, O'Neill schaut weiter runter zu Tiag, während sich die anderen vom Acker machen. Und wir wechseln dann wieder in den Isolation Room hinunter.
Genau, und dann noch als Ergänzung, die Stromos, das Schiff, klingt natürlich etwas nach Nostromo. Also Grüße an alle Alien-Fans da draußen. Ja, im Isolationsraum meint Janet, na gut, hier Tyrion, wir sollten hier keine voreiligen Schlüsse ziehen. Und Tyrion, ist immer witzig hier im Transkript, im Deutschen ist es immer mit Anführungszeichen. Ja. Also die Namen. Ja, tut mir leid, hier gibt einfach da keine andere Möglichkeit. Nur im Falle des Todes wird das Bewusstsein aus dem System entnommen. Dann atmet er einmal tief durch, denn er hat die Erkenntnis nun, ich bin tot. Genauso wie die anderen, die in diesem Körper innewohnen. Und Janet meint, ja, das wissen wir doch erst, wenn wir hier auf den Planeten zurückkehren. Und naja, dann wirst du es sehen. Also ist er sich wohl schon mit sich selber und den anderen einig, dass das so ist, seine These. Janet meint, na gut, also sie müssen mir hier helfen. Wieso wird denn hier bei diesem Kryoschlaf das Bewusstsein vom Körper getrennt? Und er führt jetzt aus, dass das eben das Bewusstsein überlebt den Restaurationsprozess nicht, ohne starken Verlust an Erinnerung oder Intellekt. Eine Person, die eine so lange Reise startet, ohne dass ihr Bewusstsein da entsprechend gelagert wird, würde bei der Ankunft nur ein Fragment ihrer selbst sein. Die Seele dieser Person wäre verloren. Ja, und dann sind hier die Anforderungen für diese Bewusstseinseinlagerung schon enorm, sagt Janet. Und Tyrion in Anführungszeichen führt es nochmal aus. Diese Griffrier-Kapsel enthält ein Matrix-Gedankenmodul, ein aktives. Und das dient eben einem einzigen Bewusstsein und ist auch mit dem System verbunden, das eben den Erhalt des Schläferkörpers dient. Also, sehr babbelig. Genau, dann müsste es doch wohl möglich sein, meint Janet, eben die anderen Bewusstseins wieder in den Speicher zurück zu befördern. Also praktisch den Status wie zuvor es eigentlich war, wiederherzustellen. Aber Tyrion meint, naja, jedes dieser Module kann eben nur ein Bewusstsein lagern. Und ja, dann probieren wir halt eins nach dem anderen durch, meint Janet. Und Tyrion sagt, das sei wohl nicht möglich. Geht dann auf einen Tisch, da ist ein Becher Wasser und so eine Kanne mit Wasser. Er nimmt dann ein Glas in die Hand und ne, könnte hier dieselben Wassermoleküle je wieder so in das Glas zurückkehren, wie sie waren, ohne Abweichung. Genau in derselben Konfiguration, fragt er. Dann schüttet er den Inhalt des Glases in die Kanne. Janet schließt verstehend ihre Augen, steht hier. Und sagt dann auch, nein. Tyrion, in Anführungszeichen, meint, das Bewusstsein verschiedener Individuen wurde eben vermischt in diese ein Gefäß gegeben, das dafür ungeeignet ist für dieses Volumen. Ja, Janet geht dann auf ihn zu und, na, aber wenn wir hier den Computer an Bord des Schiffes, dass das menschliche Bewusstsein vom Körper trennen könnte, dann können wir doch sicherlich, und Tyrion, na, hörst du das auch? Und Janet so ein verneintes, naja, ich höre irgendwie die anderen Stimmen und die werden lauter und Janet hier, Tyrion, konzentrieren wir uns mal auf das Thema. Wir müssen hier zusammenarbeiten und ja, es ist ein unglaubliches Stamborg. Gefühl.
Er hört die anderen.
Ah, er hört, genau, das Borg-Kollektiv und Janet bezweifelt, dass die anderen ebenso hilfreich wären und ja, niemand kann helfen. Ja, bitte sagen Sie das nicht. Sie drängen mich beiseite, ich weiß es nicht, wie und senkt dann seinen Kopf, schaut dann nochmal auf und Janet und ja, Daniel? Was ist hier los?
Oh, das ist aber auch übrigens genau dasselbe. Das ist so, Dieses typische, ich lasse den Kopf sinken und plötzlich kommt wer anders, das hat so ein bisschen was von den Tok'ra, ne? Also, ne, wenn
Stimmt,
einer
Tok'ra,
wechselt,
ja,
das ist geil.
genau. Und ja, das ist, also hier passiert gerade was. Ich will sie nicht wieder verlieren. Halten Sie durch, meint Janet. Wir halten durch und springen in den Besprechungsraum. Da sehen wir die letzten Worte von Janet. Also das Überwachungsvideo hat die letzten Worte von ihr aufgezeichnet. Ja, und Janet, Sam, Hammond und Teal'c sitzen am Tisch. Das Video wird gestoppt. Ja, das war alles, meint sie. Einen Moment später zeigte sich dann noch eine Person, von der wir aber nichts gelernt haben. Ja, also war halt nur einen Augenblick lang kurz, aber es war halt Daniel. Ja, und Carter, ja, immerhin wissen wir jetzt, dass es ihn noch gibt. Janet stimmt zu. Dr. Mackenzie hat hier gerade ausführliche Analyse seines EEGs und MATs. MAT heißt es nicht MRT? Oder ist es noch was anderes? Hier steht
Nee,
M.
hier im Englischen steht MRI, also MRT, ja, das ist.
Okay, weil hier steht MAT. Ich dachte, was das wieder? Ja.
Das ist vielleicht eine neue Kampfroboter aus bei Star Wars.
Wer weiß. MAT, MAT. Wahrscheinlich befindet sich Daniel in einer Art Koma, sagt sie, nachdem er eben von den anderen übernommen wurde. Offenbar hat sich sein eigenes Bewusstsein zurückgezogen, um sich zu schützen. Und deswegen hat er sich nur kurz zu erkennen geben. Die anderen Werte, das sei nämlich ein absolutes Chaos. Und Hammond fragt nach, wie viele denn da noch drin sind. Janet kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber Dr. Mackenzie glaubt, dass Daniel noch von etwa Dutzend Schiffspassagieren das Bewusstsein in sich tragen könne. Ja, und Carter meint, dass man jetzt eben dieses Schiffssystem rekonfigurieren solle, um Daniel zurückzuholen. Hammond sagt erstmal, beim letzten Mal wurden sie doch da angegriffen und Carter, naja, vielleicht war das auch nur eine automatische Abwehr.
Hier ist auch geil, da automatische Abwehr, die wäre immer noch automatisch.
Und immer noch eine Abwehr und
Ja.
gefährlich. Also, naja, bisschen treten auf der Stelle. Teal'c glaubt es irgendwie nicht, denn ich habe hier Daniel Jackson am Eingang einer Schlafkammer gefunden und die Tür stand offen. Und Carter, ja, unmöglich, dass Daniel von alleine in eins dieser Dinge gegangen ist. Und
Ja,
war
die
irgendwie
irgendwie ist auch die
These irgendwie auf
Schlussfolgerung
einmal, ne?
merkwürdig, ne?
Ja.
Weil dieses Ding könnte auch einfach offen gewesen sein,
Genau.
oder?
Und er war ja auch, also er saß da so daneben. Also es wirkte jetzt nicht so, als ob er genau davor. Also es ist einfach.
Als wäre jetzt lecker jetzt
Ja.
mit der Schnauze nach vorne irgendwie vor dem Ding, die Beine hingen noch da drin
Genau,
oder sowas,
genau.
ne?
Aber das
Dann wäre
ist
das
wirklich
offensichtlich, aber das ist jetzt.
sehr raten. So, naja.
Na, also. Komisch.
Ja, Tjerk ist der Meinung, da hat dann wohl wer nachgeholfen. Vielleicht habe ich das Bewusstsein wieder erlangt, bevor der Angreifer mit uns dasselbe machen konnte. Und Carter, ja, wieso denn das jetzt? Hä? Naja, Tyrion sagt, Janet war ja vollkommen davon überzeugt, dass sein leiblicher Körper tot ist. Und, meint Hammond. Und Janet, ja, was ist das? Wenn das ein verzweifelter Such vielleicht ist, um die Menschen zu retten. Also vielleicht hat die Person, die sie angegriffen hat, nur versucht, eben diese Menschen irgendwie am Leben zu erhalten. Ja, Tjalk führt nochmal an, dass das Schiff praktisch diese Funktion selber nicht mehr lange hätte so bewerkstelligen können. Und Carter meint, dann ist Daniel so eine Art Rettungsboot, wobei wir hier beim deutschen Folgentitel wären, also auch englische Folgentitel, ja. Und Janet findet, das ist schon eine Art Möglichkeit. Carter schlägt mit vorne. Hier, lassen Sie mich doch SG-12 wegnehmen. Wir haben alle was gegen SG-4. Das sagt sie nicht, aber das ist ja, das entnehme ich diesem Dialog. Und ja, da können wir nochmal zurückgehen und dann können wir auch das Schiff nach Angreifern durchsuchen, während, also beziehungsweise SG-12, während wir eben diese Gefriersysteme mal checken und Hammond gibt dafür grünes Licht, es wird sich auf den Weg gemacht und ja, dann geht's wieder hinüber in den Isolationsraum.
Das ist mir jetzt erst beim Besprechen aufgefallen oder nochmal hören. Wir haben vorhin von Tyrell erfahren, so von wegen, die Bewusstseine werden in den einzelnen Cryokammern gespeichert. Das heißt, der Angreifer, also die müssen wirklich ewig und 3 Tage lang außer Gefecht gewesen sein, weil wenn Daniel das Bewusstsein von 12 Leuten in sich trägt oder mehr, heißt die Person, also irgendjemand müsste Daniel von Kryokammer zu Kryokammer geschleppt haben. Ne, damit dann das Bewusstsein aus der Kryokammer in Daniel überwechseln
Und
kann.
dieser Prozess weiß man ja auch nicht. Das dauert ja auch wahrscheinlich nochmal pro Also,
Kann sein.
ja.
Noch dazu, was dann auch merkwürdig ist, also wegen eigentlich. Also es ist absolutes Lazy Writing, das ist echt schlecht umgesetzt, weil ne, wir haben Daniel da vor der Kryokammer gesehen. Ja, okay, sie war offen, ne, Daniel könnte da drin gewesen sein, ist okay. Soweit so falsch. Aber was mit der Leiche drin gewesen? Sie haben doch gesagt, so wegen,
Ja.
das sind doch Bewusstseine von Leuten, die gestorben sind. Das heißt, die Leiche hätte davor liegen müssen oder noch da drin sein. Und ja, also völliger Blödsinn. Also da hat jemand wirklich nur halb nachgedacht. Wie dem auch sei, wir sehen jetzt, wir wechseln zu O'Neill oben auf die Observation Lounge. Er schaut da unten sich immer noch an, was Daniel, also der Körper von Daniel und Janet da unten treiben. Ja, scheinbar ist wieder eine neue Persönlichkeit rausgekommen und Janet sagt, oh, na, wir hatten, glaube ich, noch nicht das Vergnügen und oh, wo ist ja mein Vater? Und ja, scheint also eher ein Kind zu sein und ich weiß es nicht, hier kann ich mich neben dich setzen und ja, klar, und ja, man tauscht sich so ein bisschen aus und ja, immer mein Vater und ich werde dir nicht wehtun und erzähl mir doch, was passiert ist und ja, wer bist du denn überhaupt? Ich heiße Keenan und ja, ne, ich bin Dr. Fraser und auch interessant, dass sie hier Dr. Fraser sagt, weil ne, wir kennen Janet und Kinder, das geht ja eigentlich gut. Eigentlich
Ja,
hätte sie
genau.
dann vermutlich
Also,
gesagt, ich bin Janet.
warum so
Ne,
förmlich?
also,
Ja.
warum so förmlich? Keine Ahnung, wenn sie doch schon mitgekriegt hat, dass das ein Kind ist. Wir wechseln zurück, wobei da waren wir noch gar nicht. Wir wechseln in den Gate Room. Na, SG-12 soll sich auf den Weg machen, befiehlt dann Hammond. Wir sehen SG-12, die dann durchs Gate schreiten, voll ausgerüstet. Ja, Carter und Teal'c werden nochmal angesprochen. Ich weiß, dass sie alles tun würden, um Dr. Jackson zu retten. Aber ne, das Letzte, was wir hier brauchen, wäre, wenn ihnen dasselbe passiert wie ihm. Und ja, wir werden alles Mögliche tun, alles Nötige tun, damit uns das nicht geschieht. Hammond wünscht Good Luck und dann gehen auch Carter und Teal'c die Rampe hoch. Im medizinischen Isolationsraum unterhält sich Janet immer noch mit Keenan. Und ja, hier, was ist denn das Letzte, an was du dich erinnerst? Und oh, mein Vater. Und dann haben wir auch schon wieder einen Flashback. Wir sehen Keenan, der sich mit seinem Vater unterhält. Farron haben wir ja vorhin schon gehört, auch gesehen. Der Junge wird gespielt von Ryan Drescher. Einmal Dark Angel, einmal Andromeda, einmal Supernatural. Kleiner Junge in Alone in the Dark, hat insgesamt aber auch nur 14 Rollen gemacht und der Junge könnte sich, warum kann ich nicht bei dir bleiben und warum kann ich jetzt nicht irgendwie mit dir hier warten oder sowas? Ja, das Schiff muss dem Flares der Verstrahlung entgehen. Also scheinbar ist da irgendwie ein riesen Solar Flare unterwegs. Auch geil. Weißt du, so ein Solar Flare kommt ja auch relativ zeitnah auf einem Planeten normalerweise an, außer die Sonne ist so ewig weit entfernt, dass man da Zeit hat, so ein Rettungsschiff zu bauen, wo dann Leute evakuiert mit werden. Ist irgendwie auch merkwürdig. Also komisch. Sehr,
Vielleicht
sehr
hatte man schon irgendwie
merkwürdig.
so, teilweise wollte so einen Luxusdampfer bauen und dann hat man es umgerüstet. Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Also es ist auch, ne, also ja, und ja, guck mal, wenn du aufwachst, ne, dann, also hier bist du sicherer, ne, also in der Kryokammer, und wenn du aufwachst, sind wir schon auf Adina, ne, und ich werde hier direkt sein, und Typhus ist dann weg, und ja, hunderte Jahre werden vergangen sein, Keenan, und ja, ne, aber diese Entbehrungen sind dann alle hinter uns, und ja, verstehst du das? Und Keenan nickt dann, sein Vater gibt ihm einen Bussi. Und Keenan ist dann jetzt in die Röhre gestiegen und macht die Augen dann auch zu auf Wunsch seines Vaters. Und damit, ja, Daniel auf der anderen Seite öffnet jetzt bei uns im realen Hier und Jetzt die Augen wieder. Und ich wollte nicht gehen, ich wollte auf Titus bleiben. Und na, so viel. Also musstest du, also du wurdest gezwungen. Ja, die wussten, dass das, also wussten eine lange Zeit, dass das irgendwie passieren würde. Ne, hier haben wir dann die Erklärung dazu. Also, wobei einen Solar Flare, den kann man jetzt auch nicht. Weiß nicht, wie lange brauchst du, um so ein Schiff zu bauen? 5 Jahre, 10 Jahre?
Irgendwie sowas, ja.
Also auch eher Bullshit, dass man 10 Jahre vorher weiß, dass da irgendwann Solar Flare kommt, der den ganzen Planeten ausrotten wird. Also das ist auch Quatsch. Und ja, auf jeden Fall. Weißt du, was ein dunkler Stern ist? Ja, das ist einer, der, ne, der seinen eigenen Kraftstoff verbrannt hat. Und ja, der würde bei uns vorbeikommen, wo ich mir dann auch denke, also das ist ja noch sinnfreier. Ne? Also erst hatten sie einen Flare, jetzt hast du hier irgendwie eine tote Sonne, die an dem Planeten vorbeigerast wäre oder sowas. Die dann Talthus irgendwie, die Flares, wobei die Sonne ist tot, also das ist auch, ne, die würde Talthus umfassen. Also das ist völlig physikalisch totaler Nonsens. Außerdem, Sterne bewegen sich zwar durchs Weltraum, also relativ zum Zentrum ihrer eigenen Galaxie, aber die rasen jetzt nicht einfach so quer durch die Gegend wie...
Das ist ein Sternwettrennen, Thomas. Kennst du das nicht?
Es ist also... Oh wei. Also hier haben sie wirklich keinen Technical Consultant gehabt. Also das ist total Bollocks. Das ist Mumpitz. Und egal, wir wechseln auf jeden Fall wieder zurück zu O'Neill, der sich da oben immer noch anschaut, was da unten passiert. Deine Leute haben also die Stromos gebaut, fragt dann Janet, und der Junge bestätigt, hätten sogar 3 gebaut, aber das war bei weitem nicht genug, deswegen gab es eine Lotterie. Na, das war jetzt der einzig faire Weg, irgendwie rauszulosen, wer denn da mit darf. Und ja, mein Vater war auf jeden Fall Offizier auf der Stromos. Und er konnte eine Person seiner Familie mitnehmen. Und ja, meine Mutter hat dann dafür gesorgt, dass er mich mitnahm. Und ja, der Keenan weint dann und Fraser ist okay. Und ja, meine Mutter hat dann auch an der Lotterie teilgenommen. Aber auch da hat sie nicht gewonnen. Und also überhaupt gar keiner von denen, die ich kenne, außer meinem Vater. Und dann sagt er, wurden hier irgendwie in der Lotterie genommen, und ich wollte aber bei ihr bleiben. Er weint da wirklich und legt dann seinen Kopf in Janets Schoß. Sie tätschelt ihn dann, und ja, es geht auf jeden Fall eine Veränderung durch ihn. Er greift seine Hand, die vorher auf ihrem Schoß lag, greift sich jetzt dann auch den Stoff ihres Kittels und richtet sich dann auch auf. Was drohst du denn hier? Diese Stimme, also den Tonfall kennen wir. Es ist wieder Matisse, das stellt dann auch Dr. Fraser fest. Und sie springt auf jeden Fall direkt auf, also das ist ein bisschen unangenehm. Und sie können mich Sovereign nennen. Und hier, sowas werden sie nicht normal tun. Was haben sie denn jetzt aber getan, um das hier zu beheben? Um diesen Zustand zu beheben? Und jetzt sind wir an Bord der Stromos.
Sam und Jalk kommen da gerade diese Treppen runter. Das ist so ein kleiner Treppenaufgang zu diesen Gängen, wo die Kammern dort sind. Und Carter in ihr Funkgerät hier, SG-12, bitte melden. Und ja, die haben da auch wohl gerade mit der Suche begonnen, sagt da ein SG-12-Mitglied. Und ja, Carter sagt, bitte hier Funkkontakt halten. Und Richtung Jalk dann, die Energieanzeigen sind nahe Null. Ist mir ein Rätsel, dass hier noch irgendwas funktioniert. Und Tirk meint dann, ja, wenn wir einen von ihnen wiederbeleben können, unterstützt er uns ja vielleicht. Und Carter meint aber, naja, glaube ich jetzt nicht, dass die Energie für sowas ausreicht. Wir springen wieder ins Stargate Center. Da sind wir auf der Installierstation, und Jack, ja, ist da immer noch, guckt sich das von oben an. Und Martiz in Anführungszeichen verlangt hier erneut den, ich verlange, einen Anführer zu sprechen, und Janet steht da mit verstrengten Armen vor ihm. Ja, tut mir leid, aber hier, Sie müssen sich mit mir begnügen. Und warum hast du den Jungen da mit reingezogen? Welchen Jungen meinen Sie? Ja, er weiß genau, was ich meine, ne? Er war doch gerade noch bei dir. Wo ist er denn? Und Janet atmet erstmal tief durch. Wir machen das auch und sind wieder auf der Stromos. Sam bleibt vor so einer Wand stehen, wo verschiedene Schaltflächen zu sehen sind, und ja, wenn wir die Systeme hier nicht an eine Energiequelle, eine andere, anschließen können, sterben die Leute. Und sagt ihm, bräuchte man hier doch wohl einen Naquada-Generator, und ich muss einen, aber Tier unterbricht sie, hebt die Hand. Also hat wohl was gehört, ne? Er hat ja gute Ohren, und Carter spricht dann doch erstmal weiter. Ein Generator müsste ausreichen, und dann hinter einem, ja, weiß nicht, Stahl, jedenfalls nicht Stahl, aber so einem Pfosten kommt eine weitere Person hervor, die hoffentlich kein Vollpfosten ist. Tirk schnappt den und presst den erstmal gegen die Wand. Sam zielt dann mit der Waffe auf ihn und der Typ wird erstmal beleuchtet via Taschenlampe und meint, ja, bitte tut mir nichts. Und Tirk hält ihn aber erstmal weiter fest und der Typ da scheint sehr erschöpft zu sein und Sam senkt dann aber auch langsam ihre Waffe.
Den haben wir schon gesehen, das ist Farron. In einem der, ne? Also ah ja, genau. In einem der Flashbacks. Außerdem steht da wirklich, tut mir nicht weh.
Warte.
Im deutschen Transkript?
Nee, sorry, habe ich, ja. Bitte tut uns nichts, so rum, ja.
Genau, uns, nee, ne? Also genau, das ist genau, nämlich der Knackpunkt an der Stelle, ja.
Wir springen erneut zur Isolierstation des Stargate Centers. Martis in Anführungszeichen, der läuft da mit den Händen an seinem Kopf gepresst herum und Janet hat sich da hinter ihm auf dem Bett abgestützt. Ja, also die Nerven liegen anscheinend blank und ja, sie sollen aufhören zu schreien, ich kann das nicht mehr tragen. Und Janet, also wie zuvor, man hört da nichts, das äußert sie auch. Und der, ja, Martis in Anführungszeichen, der läuft da zum Spiegel, ja, seid endlich still. Ja, Jack lehnt sich da immer noch auf dem Stuhl nach hinten, also der hat wirklich die Langeweile, irgendwie hätte er so ein Plastikangelspiel für Kinder noch machen können. Ich weiß nicht, er sitzt da gefühlt seit Tagen da. Janet meint, ja, die gibt es hier nur in ihrer Vorstellung. Und nein, hier, was du sagst, ist nicht wahr. Ich habe Pflichten hier, die ich zu erfüllen habe. Ich kann hier nicht länger bleiben. Ja, aber Janet, wir lassen sie hier nicht fort. Und Matthias, ja, die Leute von meinem Volk warten auf meine Anweisung. Ich bin ihr Anführer. Sie haben mir die Treue geschworen und das tut Janet leid.
Auch gut. Hier ist auch eine kleine Unstimmigkeit, denn vorhin hieß es auf dem Weg, ne, es wurde ja erzählt, wer alles mit darf, ne? Mhm. Und da hieß es dann die Sovereigns. Also es gibt wohl mehrere und hier ist es dann, ich bin der Sovereign. Also als gäbe es nur einen.
Ja, hat er sich mal hochgeputscht.
Also das ist merkwürdig aus, wobei, ne, also mal ganz ernsthaft, die Sovereigns, genauso wie die Besatzung der Stormos, sind ja alle da nicht über die Lotterie reingekommen. Ja, also, ne, wäre das jetzt wirklich Lotterie vielleicht. Und nur einer der Sovereigns hätte es geschafft, durch die Lotterie zu kommen, dann wäre das okay, ne? Dann hätte es damals noch mehrere gegeben, jetzt aber nur noch den einen. Aber jetzt ist er, keine Ahnung was, er hat sich jetzt zum Alleinherrscher aufgeschwungen.
Ja, also das lief bestimmt recht undemokratisch ab da. ja, Janet tut es leid. Also das könnte man auch auf den letzten Satz besonders, ne? Sie haben mir die Treue geschworen, tut mir leid. Finde ich irgendwie einen sehr witzigen Kontext, ist aber, glaube ich, gar nicht so beabsichtigt. Ja, und Matthias weiter, ja, es gibt hier, es ist meine Bestimmung, über Adena zu herrschen. Und Janet, ja, jetzt hören wir mal hier gut zu. Sie verstehen offenbar nicht den Ernst ihrer Lage. Und ja, wird weiter wütend. Ja, du weißt offenbar immer noch nicht, mit wem du hier redest. Und Janet ist jetzt auch wütend. Interessiert mich ein Dreck. Sie haben in dem Körper dieses Mannes nichts zu suchen und sie müssen da jetzt raus. Das ist auch ein super Satz. Ja, und jetzt steht hier noch im Transcript, yeah, zeig's ihm, obwohl im Englischen diese Stelle noch viel besser rüberkommt. Okay.
Im englischen Transcript steht threatening, also sie droht ihm.
Ah ja. Okay, ist da vielleicht noch...
Also droht, ne? Also du musst da raus.
Ja. Ja, und dann wechseln wir wieder auf die Strommoos.
Strommoos, ja, das ist Moos, was elektrisch leitend ist, genau. Oder immer unter Spannung steht, ja.
Damit könnte man bestimmt ein Stargate betreiben.
Oh ja, das hatten wir doch schon hier bei der Zerstörerin der
Welt. Genau, auf dem Waldmond Endor, genau.
Genau. ja, Carter und Tiak unterhalten sich mit Farron und ja, hier, es gibt ja also Leute, ne, also wache Leute am Bordschiff. Nee, die anderen schlafen immer noch und wieso seid ihr denn überhaupt zurückgekommen und ne, du hast irgendwas mit einem unserer Leute gemacht. Und ist er hier? Und nein, ne, bist du denn hier dafür verantwortlich? Und ja, er sagt dann auch, ja, es gab keine andere, ne, er hatte keine andere Wahl, ihr hättet dasselbe getan und Carter dann eher nicht. Warte, hier ist irgendwie ein Zeilenumbruch, ein Seitenumbruch drin, scroll. Genau, ne, die Schiffspower war am Versagen, erzählt er dann weiter, ich konnte sie nur so... Farron konnte sie nur so, also hier wird in der dritten Person über sich geredet, also scheinbar...
Habe ich mir auch notiert, ja.
Ja, aber das wird ja gleich noch erklärt. Ne?
Genau.
Also er konnte die Failsafes überschreiben. Na, das na, da seht ihr das nicht? So wegen die letzten, dass sie hier sind, die Seelen einer Entire World und die kann nicht, na, das kann nicht wahr sein, dass hier irgendwie die so enden wie, na, wie das jetzt so der Fall wäre. Das ist aber auch Quark. Ne? Also 12 Leute, das hilft einem ja nicht. Ne? Also es ist. Ja, gibt es denn keinen anderen Weg? Und nein, nein, ne, Power is fading. Und aber ihr beiden, ihr könntet noch mal irgendwie eine Handvoll von Leuten euch aufnehmen. Und ja, wir könnten dann die Energie von diesen Compartments zu den anderen leiten. Und Katatin ist ein wenig begeistert. Und ja, Fern sagt, oh, ich weiß nicht, wir wissen nicht, wie viele Leute wir noch aufnehmen können. Und Kata fällt es dann auch auf. Und wir? Und Tiak. Ja, hat direkte Durchblick und sagt, doch, der ist wie Daniel Jackson, ne, der trägt wohl das Bewusstsein von vielen. Und ja, Farron bestätigt und sagt dann, 13 Seelen leben aktuell im Körper von Farron. Und ich kann nicht. Jetzt sagt er wieder I. I fear
Bisschen
I can
wankelmütig, ja.
harbor no more. Ne? Also es ist sehr, sehr merkwürdig. Na, aber es sagt dann auch, wird dann auch gefragt hier so von wegen, ja, was willst du denn damit überhaupt erreichen? Die Körper sind doch tot. Und ja, wir sind aber die Letzten einer ganzen Zivilisation. Also da ist der Körper dann vermutlich egal. Andere Schiffe, vor allen Dingen sagt er dann, andere Schiffe werden kommen. Ja, so what? Also dann bist du doch nicht der Letzte, ne? Na, also, ja, man hätte auf jeden Fall eine Nachricht rausgeschickt, die werden diese hören. Ne? Ja, das hat SG1 ja überhaupt erst im ersten direkt angelockt gehabt. Ne? Sie werden die hören und dann auch kommen. Und dann werden sie irgendwie eine Möglichkeit finden, uns zu restoren. Wobei ich mir dann auch denke, eher nicht. Ne? Also, ja, ne? Wieso hast du denn, erkundigt sich dann Tiak, wieso hast du jetzt die anderen überhaupt nicht aufgeweckt? Weil das wäre das Einfachste. Also wenn die Energie doch versagt oder so, dann wecke ich doch alle auf, ne? Dann brauchst du keine Energie mehr. Dann brauchst du
Ja,
aber zu
das
futtern,
könnte man machen. Ja.
aber keine Energie mehr. Und ja, wir haben einen Flashback und ja, wir sehen, wie die Stromos dann abstürzte. Und Farron erzählt, ja, nachdem die Stromos. Nachdem wie Stromos abgestürzt ist, wir wissen immer noch nicht, was denn passiert ist. Ich wurde dann durch den Computer geweckt. Na, also als Chefingenieur ist das ja kein Wunder. Ja, ne, das hat auf jeden Fall irgendwie viel, viel Energie gekostet. Das System viel Energie gekostet. Deshalb sind andere Compartments dann ausgefallen oder beziehungsweise die Power Levels sind ausgefallen. Also vielleicht gibt es auch deshalb Leichen, weil er wiederbelebt worden ist.
Okay,
Ja,
ja.
also. Farron hatte dann nur ein paar Minuten, bevor dann die paar, wobei er hat es andersrum gemacht, ne? Also, ne, das erklärt er ja auch, ne? Farron hatte einfach nur ein paar Minuten, um dann irgendwie Power wiederherzustellen. Oder 12 dieser Sleeper wären gestorben. Ja, da gab es nicht genug Zeit und ja, Farron hatte keine andere Chance, sie da zu bewahren. Wobei das ja auch wieder totaler Quatsch ist. Na, also ja, ne, Power war failing, ne, der Life-Support dieser Zellen wäre ausgefallen, die Wiederbelebung braucht vermutlich viel zu viel Energie. Na, auch das ist ja eigentlich auch Quark. Also die Wiederbelebung, du schaltest das Ding auf, dann sollte man automatisch wiederbelebt werden. Was das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was dann Energie kostet, ist nochmal die Geist wieder in den Körper zu kriegen. Aber das hat er doch dann 12-mal
Die
gemacht.
Umwandlung
Und
dann, ja.
vor allen Dingen auch hier wieder. Er sagt ja von wegen, es gab keine Zeit, da irgendwie die Power wiederherzustellen, also den Generator zu reparieren oder sowas. Er musste jetzt die 12 Leute in sich aufnehmen. Das heißt, er hat sich in 12 Compartments gestellt und hat dann Leute aufgenommen. Das kostet doch
Oh.
auch Haufen. Das
Ja.
ist so blödsinnig. Das ist wirklich so blödsinnig. Aber das werden dann vielleicht die 12 Leute sein, wo sie dann auch erstmal eine Leiche gefunden haben. Das heißt, die Seele war da raus und vielleicht hat dann deshalb auch
Körper dann.
der Körper dann ausgelassen oder beziehungsweise es ging ja um Sleeper, wo dann die Cryokammer ausgefallen ist oder irgendwie. Also es ist. Also das ist wirklich. Also hinten und vorne stimmt das nicht und. Ja, Farron fasst dann auf jeden Fall in der Gegenwart dann nochmal zusammen hier 1000 Seelen an Bord, über 1000 Seelen an Bord des Stromos und ja, wenn Farron hier versucht hätte, die anderen wieder zu beleben, dann wären noch viel mehr gestorben und ja, na, even one person to share the burden, sagt Carter dann. Und ja, Farren ist so weit gegangen, wie er konnte, sagt dann Farren. Na, das ist, da gab's nichts, ne? Da gab's nur Felsen. Das gab auch keinen, ne? Auch hier haben wir wieder ein Problem. Es gab kein Wasser, kein Food. Also, es gab schon welches, aber das wäre wohl im vorderen Teil gewesen. Ne? Das gab zu wenig. Ne? Deshalb hätte Farren keinen anderen wiederbelebt. Gerade hat er noch gesagt, das ging nicht. Ne? Weil keine Energie. Das, also, oh, das ist so. Oh. Farren reibt sich einmal kurz das Gesicht. Wir sind nicht allein. Wir leben hier in einer Demokratie. Das ist zwar komisch, aber wir sind jetzt irgendwie, wir haben uns beschlossen, ne? Also wir. We are the chosen survivors of an entire race. Ne?
Wie sagt konnte der echt, Farren? Wir leben in einer Demokratie? Weil im Deutschen ist es anders.
Ja, yeah, we live in a democracy.
Krass, of one. Das ist ja Wahnsinn. Also, das ist im Deutschen total anders.
Was hat also, er denn?
Weil das habe ich mir extra markiert, weil, es so das, weil ich das so den Ausdruck so cool fand. Wir leben in einer Ein-Personen-Demokratie. Das fand ich einfach zu geil. Aber okay.
Ja, okay. Ja, ist etwas anders, ja. Ja, wir können euch doch immer noch helfen, sagt er, oder wir hätten euch helfen können, und Farren schüttelt dann aber den Kopf. Nee, wir konnten, also der führt so ein Streitgespräch in seinem Kopf, also ist irgendwie so Gollum-mäßig, ne? Gollum mit Smeagol. Wie schon, was denn? Nein! Ne, wir Meine konnten Sie das nicht, denn, wir konnten dir das Risiko nicht eingehen, ne? Du hättest doch nie zugestimmt und. Ja, wir konnten nicht zustimmen. Dann haben wir uns richtig entschieden und ja, ne, so von wegen, wir sind aber, ne, unser einziges Versehen ist hier irgendwie, dass wir so, dass wir abgedampft sind, nachdem ihr euch so schnell erhobt hattet von unserer Stun-Weapon und dann seid ihr mit euren Freunden wiedergekommen. Aber wir haben ja vorhin schon mal festgestellt, das war nicht Quigley. Also, ne,
nee,
so
von wegen,
nicht, ja. Dass SG-14 sie dann SG-4 sie dann irgendwie gefunden hätte oder ähnliches oder beziehungsweise wir haben ja auch festgestellt, die Seelen sind in den einzelnen Compartments gespeichert, man muss das 12-mal diesen Übertragungsprozess machen. Also Quigley war das jetzt wirklich nicht. Und, ja, viele von uns hatten Angst und ja, wir können euch da immer noch helfen. Und ja, wie denn? Ja, wir könnten euch eine Alternate Power Source geben. Ne, eine, die eure Energiereserven wieder auffüllt und dann kannst du deine Leute wiederbeleben. Ne, wenn das möglich ist, dann ich kann das durchaus durchführen und dann up and running innerhalb der nächsten paar Stunden. Und Farren schüttelt den Kopf. Nee, Farren, da gibt's keinen Weg, ne? Und eine andere Stimme dann wieder. Listen to her, no, we must wait, the ships will come. Und ja, die Frage ist dann, wann, ne? Also, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wir wissen ja auch nicht, wie lange Farren da jetzt schon gelegen hat, ne? Also, wenn so ein Schiff abstürzt, kannst du davon ausgehen, dass es da auch Feuer gibt. Da sah man ja auch nichts von.
Nee, hat nichts.
Ne? Also, das muss schon eine Ecke her sein. Weiß nicht. Und dass dann wirklich alle Lebensmittelreserven irgendwie aufgebraucht sind und dass Farren dann gesagt hat, oh, da muss schon wenig da sein oder er hat halt geplant, da länger irgendwie alleine rumzudümpeln. Also, weiß nicht. Also
Kühlschrank ist ausgeschaltet.
Ja. Na, so von wegen. Ja. Carter sagt auch, wir können euch auch woanders hinbringen. Ne? Eine Welt wie Adina. Oh, ihr habt ein Schiff. Ja. Nee, wir haben eine Device, die euch quer durch die Galaxis bringen kann. Wir nennen es Stargate. So ein Device gibt's doch nicht. Na komm, wir bringen dich zurück und dann zeigen wir dir das. Und ja, ne? Aber wir stimmen hier nur zu, sagt Tiag, wenn du unseren Freund wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückbringst. Aber er schützt unser Leben. Ja, aber ne, auf Kosten seines eigenen und gegen seinen Willen. Und ja, ihr könnt uns doch nicht fragen, ihr könnt euch uns doch nicht bitten, das zu tun. Wir fragen und bitten nicht. Ja, die Seelen hier, die mit eurem Freund hier drin sind, das sind die wichtigsten und most precious of all. Ich mir dann auch denke, ja, merkwürdig, weiß ich nicht. Dann wäre ja nur Sovereigns da drin und der Haupttechniker oder sowas, aber ja, ne, und ich irgendwie ein Techniker zweiten Ranges. Also.
Ja, vielleicht stand er kurz vor der Beförderung.
Zum Sovereign, ja?
Ja.
Also,
ja.
Ja, unser Freund sagt Chiak dann total aufgebracht. So, ist genauso wichtig für uns. Und ja, aber die können dann irgendwo hingehen, sie werden alle verloren sein. Und ja, aber können wir das nicht zurücknehmen? Dann schüttelt sich dann irgendwie und ja, wir müssen irgendwie wir müssen den Sovereign schützen und aber wir müssen auch hunderte von anderen schützen. Und ja,
Carter unterbricht dieses Zwiegespräch dann nochmal und ja, Farron dann, also ist auch wieder Farrons Tonfall, es gibt vermutlich doch einen Weg und ja, du verstehst schon, dass wir dir anbieten, ein ganzes Schiff, also jeden auf dem Schiff zu retten und ja, ihr wisst schon, dass hier eine der Seelen in diesem Körper, die euer Freund trägt, mein Sohn ist und wir wissen es natürlich schon, Farron und Keenan, das ist ja, im Isolation Room geht es an der Stelle jetzt aber auch unaufgeregt weiter.
Der Martise sozusagen und Janet stehen da auf den beiden Seiten des Bettes da und er stützt sich da seinen Kopf ab und ja, fragt nochmal nach, warum denn das hier so wehtun würde. Jack und Hammond beobachten das auch und Janet, na gut, und zu den Sanitätern und dann sollen jetzt hier 100 Mikrogramm Fentanyl fertig gemacht werden. Und jetzt hebt er plötzlich da wieder seinen Kopf, der Daniel sozusagen ist ja im Körper. Und jetzt ist es wieder Tyron und meint jetzt, ja, das wird nicht nötig sein, Dr. Fraser. Meine Schmerzgrenze liegt höher als die der anderen. Und Jen ist so, Tyron? Ja, und oh, bin ich ja froh. Ne? In dem Moment öffnet sich dann die Tür und Sam kommt kurz mal rein und fragt, ob Janet mal einen Augenblick hier hat. Ja, Janet sagt dann zu dem Tyron, ja, hier, bin gleich wieder da und sie gehen kurz.
Genau, der typische Terminator, I'll be back.
I'll be back, genau. Oben im Beobachtungsraum betritt Tirk diesen, das ist überhaupt ein Satz, O'Neill ist skeptisch, na, können wir dem Kerl da trauen? Und Tirk meint nur, er hat eine Menge zu gewinnen, wenn er uns hilft. Ja, dann geht's wieder im Isolationsraum weiter. Erneut öffnet sich die Tür und hier steht Yant, ich glaube, das heißt Janet, und Sam zusammen mit Farron stehen davor, als Tyron, in Anführungszeichen, ihn sieht und macht so hier, wie sagt man?
Salutiert.
Salutiert, genau. Officer Farron, zweiter Ingenieur Tyron, senkt da seinen Kopf und Farron geht auf den zu. Tyron, natürlich, du warst derjenige in unserer Besatzung, der das hier für unmöglich hielt. Und Tyron dann. Und du wärst derjenige, der sich er war, seinen Weg zu finden? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Wie ist dir das hier überhaupt gelungen?
Ja, er sagte, du bist der Einzige aus unserer Crew, der ja. Hier das überhaupt möglich machen konnte.
Ach so, ein Weg zu. Ach, das ist ja im Deutschen blöd gemacht, ja. Tyron meint, ja, unser Wissen, ne, unser gemeinsamer Wille zu überleben. Schon seltsam, das mit anderen zu teilen, aber eben besser als die Alternative. Und ja, was ist denn jetzt hier mit dem Schiff? Passiert, fragt Tyron und auch mit den Passagieren. Das ist blöd, dass das auch so ähnlich klingt. Und Tyron meint dann, unser Schiff ist zerstört. Und das sind natürlich absolute Fake News. Es ist ja sehr, sieht von außen relativ intakt aus. Also ein zerstörtes Schiff sieht für mich total anders aus. Man kann sagen,
nur die vordere Sektion nicht ist.
Genau, oder die vordere Sektion ist weg, aber das Schiff ist nicht zerstört. Also bei aller Liebe, das haben wir so nicht, wurde uns so nicht gezeigt. Sagt noch, ne, Adela haben wir nicht erreicht. Und Tyron nickt. Seine Passagiere können noch gerettet werden, aber leider nicht ohne erhebliche Opfer. Für dich und auch für die anderen der Stromers, die in dir Zuflucht erhalten haben. Tyron dann, verstehe. Offizier. Und Tyron wiederum sagt, dass eben die Menschen so eine Vorrichtung hätten. Und da könne man alle zu einer anderen Welt transportieren. Vielleicht sogar nach Adena. Das sei überaus real. Und wäre eben die Rettung für unser Volk. Aber dafür verlangen sie, dass ihr Freund in seinen früheren Körperzustand zu ihnen zurückkehrt. Ich nehme an, es wäre möglich, wenn wir jetzt hier sofort handeln. Es ist eine vernünftige Lösung und Tyron bestätigt, er würde da alles machen, was eben erforderlich sei, egal worum er da gebeten wird. Ja, senkt er seinen Kopf und schaut dann wieder auf und jetzt hat Matisse wieder die Kontrolle über den Körper und meint, nein, hier, ich bin nicht bereit, diesen Aderlass zuzulassen. Offizier Farron, als dein Gebieter verlange ich sofort auf mein Schiff zurückgebracht zu werden. Und dann macht der Farron, das ist ja aber auch blöd mit den gleichen Namen, den Kniefall sozusagen und verzeih mir meinen Frevel und Carter so, Farron. Ja, wir haben einen Eid geschworen, ihm zu dienen. Wir können uns dem jetzt hier nicht widersetzen. Ja, Martise dann, Officer Farron, schaut auf. Ich gebe dir den Befehl, ne? Hast du das jetzt nicht verstanden oder hast du mich verstanden? Farron senkt erneut seinen Kopf im Beobachtungsraum. Hat Jack nun genug von diesem Kasperletheater, steht verärgert auf. Ah, oh, jetzt reicht's mir hier aber. Hammond und Tier lassen ihn dann gehen. Ja, nun bricht der wütende O'Neill in den Isolationsraum herein. Hier aufstehen. Farron, ja, ich habe geschworen, unseren Gebieter zu beschützen, also hat so Ghoul-Style gerade irgendwie die ganze Szene. O'Neill zieht ihn dann so auf seine Füße hier. Euer Gebieter ist tot, steh auf. Und Farron, aber seine Seele lebt weiter. Nicht, wenn ich den Typen rausschneide, meint O'Neill. Ja, das wirst du doch nicht tun. Und oh doch, das werde ich, meint O'Neill. Martis dann, Farron, du wirst doch nicht wohl. Und O'Neill unterbricht den, hör auf hier. Tu das, weswegen du hier bist. Und Farron sieht von Jack zu Martis und verzeih uns, Gebieter. Nur so können wir aber unsere Leute überleben lassen. Also ein Sinneswandel bahnt sich an. Und Matisse, ich gebe diesen Körper nicht her, egal was es kostet hier, das ist meins, meins. Ja, dann beginnt ein Streitgespräch zwischen Tyrion und Matisse. Und ja, da wechselt immer die Kamera. Und ja, dann, ja, er hat nicht das Recht dazu, mein Tyrion. Und Matisse, ja, wenn du schon jemanden rettest, dann rettest du mich. Und ja, Tyrion, ja, unser Volk wird sterben und Matisse, nur wenn es sein muss, also ja, ist hier in Anführungszeichen leicht egoistisch unterwegs. Und Farron umfasst nun seine Schulter, ja, vergib mir, Gebieter, und Matisse schüttelt ihn ab, ja, ihr wagt es nicht, mich anzufassen. Und Farron sagt nochmal, dass er hier 12 Jahre gekämpft hat, um das Volk von Tyrus zu retten, und wir werden alles in der Macht Stehende tun, um es das auch, dass es halt gelingt. Ganz egal, wie groß das Opfer sein wird, und Matisse senkt nochmal seinen Kopf, als er aufschaut und verschwunden ist, übernimmt nun Kedin auf einmal die Kontrolle und schaut überrascht zu seinem Vater. Farron mit einem Tränchen im Auge. Kedin, es tut mir so leid, mein Sohn, aber auch du musst ein Opfer bringen. Ja, er sieht dann seinen Vater mit großen Augen an. Aber wir werden doch zusammen sein. Verstehst du das? Und Kedin nickt. Und Farron weiter. Das Volk von Tyrus wird gerettet werden und sich für immer an uns erinnern. Aber wir werden doch zusammen sein, meint Kenin, und der Farron reint. Das verspreche ich dir. Kenin nickt dann mit einem leichten Lächeln und wir verschwinden zurück nochmal auf die Stromos.
Ja, vor allen Dingen, er hält ja sein Versprechen auch, ne? Also das hier bahnt sich schon die Lösung an für das ganze Huppi-Fluppi. Ja, an Bord der Stromos, Daniel und Farron sehen wir in zwei dieser Einheiten nebeneinander irgendwie hocken, also in diesen Kryokammern. Dr. Fraser und O'Neill überwachen den ganzen Kram und erkundigt sich auch so wegen, wie sieht's denn aus? Und keine Ahnung, ob sie alle nach Farron reingewandert sind, aber ne, die Readings, die Daniel von sich gibt, scheinen alle normal zu sein. Und ja, ne, wie haben sie das denn überhaupt geschafft? Ja, das war nicht ich. Vor allen Dingen auch wieder totaler Quatsch, ne? Also, ne, sagt er, Daniels Consciousness hat sich selber irgendwie geschützt, indem es immer nur ein paar Sekunden rauskam, und ansonsten hat er sich irgendwie von den anderen separiert. Das hat Farron irgendwie die Möglichkeit gegeben, Daniel da drin zu lassen und die anderen rauszuholen beziehungsweise in sich zu transferieren, was ja eigentlich auch Quark ist, ne? Also bitte, ne, Farron hat gesagt, es gibt eine Möglichkeit, dann gibt es eine Möglichkeit, die ist ja jetzt noch nicht von Daniel abhängig. Das muss eine rein technische Möglichkeit sein, weil ne, wenn Daniel sich doch die ganze Zeit da zurückzieht, mit den anderen nicht kommuniziert und nicht Teil des großen gemeinsamen Bewusstseins da ist, so wie das bei Farron jetzt gewesen ist, ne, dann gab es keinen Austausch zwischen denen. Ja, dass man sich hätte aussprechen können, ja, okay, es gibt Dings, ne, zieh dich mal zurück, damit wir hier alle anderen, also alle aktiven Bewusstseine aus dir, aus deinem Körper rausziehen können, nur du mit deinem unbewussten, also mit deinem inaktiven Bewusstsein, du würdest dann hier drin bleiben. Das ist auch irgendwie Quark. Ja, auf jeden Fall hätte Farron jetzt alle anderen übernommen und ja, und hier witzelt er noch ein bisschen rum, boah, je mehr, desto besser. Und ja, ne, Carter kommt da jetzt auch dazu und sagt so, nachdem das Licht geht jetzt auch wieder an, sagt dann, ja, hier, der Naquada-Generator wird die Energie wird reichen, ne, wird ne, so von wegen. Tiak dann auch. Tiak ist übrigens hier an der Stelle dann zum Physiker mutiert oder zum Techniker, weil er sagt so, wegen, wir werden innerhalb von einer Stunde anfangen können mit dem Restoration Process. Also Tiak hat scheinbar das Handbuch gelesen. Ne, der kann das jetzt aus dem FF bedienen, weil ne, wir haben gerade den einzigen Mann, der es eigentlich wissen müsste und könnte eigentlich in den Kryoschlaf versetzt, zusammen mit 2 Dutzend anderen Leuten. Okay, so von wegen, danach können wir sie auch dann umziehen lassen. So von wegen, das kann aber SG4 übernehmen, die lieben doch so einen Scheiß, sagt O'Neill dann. Und wie geht's denn Daniel? Und ja, er wird immer noch ein bisschen ohnmächtig sein, wenn wir ihm irgendwie, muss wohl also noch ein bisschen Zeit gegeben werden. Aber dann wacht Daniel auf, was? Und ja, schüttelt dann irgendwie den Schlaf ab und ja, man rennt hinüber zu ihm und Daniel, bist du das? Und Jack, wie geht's dir denn? Na, schlimme Kopfschmerzen. Ja, so ein Nagelding. Ja, genau, sowas. Und ja, Muni bestätigt nochmal und wir sehen dann nochmal Carter, Fraser und Teal'c, die alle ein bisschen lächeln. Ja, Daniel ist immer noch so ein bisschen groggy und in Schmerzen und dann Fade out, End Credits.
Zur Trivia, es war wohl so, dass Richard Dean Andersons Vater während der Dreharbeiten zu dieser Episode gestorben ist und deshalb ist es so, dass die meisten Aufnahmen von O'Neill von hinten praktisch sein Fotodouble Bill Nicolay gespielt hat. Genau, das hast du schon gesagt. Ja, es war bezüglich der vielen Charaktere, zumindest was ja, den Jacks angeht, war es so, dass die Szenen in Skriptreihenfolge gedreht werden und wer das so kennt, das ist sehr selten, dass überhaupt etwas nach der Reihenfolge, wie es im Drehbuch oder Skript steht, gedreht wird, weil man ja immer guckt, wer ist gerade da und wie ist das Wetter etc. Genau, also es ist eher eine Seltenheit. Diese Prämisse mit einem Versagtem oder einem Rettungsboot, was versagt, das letzte Reste eines Volkes in sich trägt, ohne jetzt die Folge oder was auch immer zu nennen, das spoil ich jetzt nicht, aber das sehen wir dann nochmal in Atlantis. Und es gibt wohl auch eine Doctor Who-Folge The Ark in Space, wo es Ähnliches gibt, aber das ist ja auch ein Thema, was...
Ja, hier ist ein gängiges Thema, ja. Das hast du auch bei Voyager oder so, also das findest du doch genau, alle Nase lang irgendwo.
Gibt es immer mal zu sehen. Joseph Malozzi meinte in einem Interview, dass es eine interessante Folge sei und ihn etwas erinnert an die Episode Unnatural Selection. Das ist eine Sache, die ich immer über die Drehbücher von Brad Wright gesagt habe. Wenn er sie vorschlägt, denke ich, mein Gott, es ist einfach so ein geschwätziges Drehbuch. Wie soll er das zu einer interessanten Fernsehstunde machen? Und Unnatural Selection war einer meiner Favoriten des letzten Jahres. Auch wenn es, gesprächig war, war ein kluges Drehbuch. Also war es ein kluges Drehbuch und immer unterhaltsam. Und Lifeboat ebenso. Genau, für diese Episode hier gewann Michael Shanks den Leo Award 2004 als bester Hauptdarsteller und Terrell Rothery wurde da als Nebendarstellerin nominiert, aber hat wohl wer anders gewonnen. Wir gucken mal, wer das Zitat der Woche gewonnen hat. Thomas, konntest du denn eins ausmachen?
Ja, ich habe den Fischers Fritze genommen. Also ne, Daniel Jacksons Preliminary Electrocephalogram Proved Anomalous and I dare you to say that again.
Okay, ich habe jetzt mal unsere Ärztin genommen, also Hammond fragt hier, aber ist er ein Gur-Ult? Dann öffnet sich die Tür, Janet kommt rein und sagt, nein, Sir, obwohl er im Moment genauso arrogant auftritt. Ja, somit kommen wir zum Fazit. Bin ich dran, ja, ne? Ich
weiß nicht. Ja, pff, ja, mach keine. Einfach.
Auf der Habenseite, finde ich, gelingt es der Folge etwas besser wie in der vorherigen, die Macht des Speichers hieß, dieses Unbehagen oder... weiß ich nicht, ungute Gefühl, mit Musik besser, anfangs jedenfalls stimmungsmäßig zu unterlegen. Und dann haben wir auf der Habenseite noch Daniel Jackson, der wirklich sehr gut hier die ganzen Charaktere, die er verkörpert, vertritt und ausspielt. Das fand ich wirklich auch sehr gut gelungen, hat er nicht so unrecht den Award da gewonnen. Wäre vielleicht noch interessant gewesen, wenn da irgendwie noch eine Frau als Charakter, ist mir jetzt aufgefallen, drin gewesen wäre, waren ja eigentlich nur Jungen oder Männer. Hätte aber wahrscheinlich auch so gekonnt. Ansonsten ist es eine komische Mischung, finde ich, teilweise aus diesem ne, Show Don't Tell, sondern es ist eher ein Shell. Also man hat sich hier für diese Tankstellenmitte entschieden, was funktionieren kann, aber irgendwie weiß ich nicht, weil wir haben ja viele Rückblicke auch viele längere, finde ich. Und da ist es auch so ein Zwischending. Da redet immer einer, so eher monoton, aber wir sehen auch teilweise aber auch nur, wie sie im Schiff dann rumlaufen und so handlungsmäßig hat es dann nicht ganz so viel in Gang gesetzt und irgendwie, ja, du hast es auch schon angedeutet, also so, das so richtig rund wirkt es nicht. Dieses ethisch-moralische, finde ich, am Ende kommt dann noch mal ein bisschen gut raus, aber in Gänze ist es jetzt nicht eine Episode, die ich unbedingt noch mal sehen würde. Wenn wenn Michael Shanks nicht so gut noch das aus seiner Rolle oder diesen Rollen mehr, es sind ja mehrere, rausgebracht hätte, hätte ich tatsächlich einen leichten Daumen nach unten gegeben. So reicht es für mich gerade noch für einen schrägen Daumen, aber auch nur wegen Michael Shanks, dass der hier wirklich das Niveau der Folge noch hebt, sonst wäre es für mich ein leichter Daumen nach unten gewesen.
Ja, Puh, ich habe viele Kritikpunkte ja schon genannt. Also die ganze Physik dahinter, egal ob jetzt, ob du jetzt den Absturz mit vermutlich richtig hoher Aufschlagswucht hättest, ne, dass da irgendwie Leute noch überleben, nur weil sie da irgendwo in so einer Stasiskammer stehen, ist Quatsch. Dieses Hackmack von wegen, ne, also entweder kann ich das jetzt in einem machen oder ist es doch nur jede einzelne Zelle mit einem Bewusstsein und man müsste von Zelle zu Zelle die Zeitdiskrepanzen von wegen, ach Gott, ihr wart doch so schnell wieder da und ne, ihr wart so plötzlich wieder weg und hast du nicht gesehen, obwohl das eigentlich eher Stunden hätte dauern müssen. Also das war wirklich, also der es geschrieben hat, also da kann sich Brad White echt mal in die Ecke stellen und schämen. Also das passte hinten und vorne nicht zueinander. Sovereign, the Sovereign, also ne, es ist schon ein Unterschied, ob man nur einen hat oder mehrere, also mehr so ein Rat anstatt einem Einzelherrscher, so ein Diktator oder sowas. Also das ist auch, je nachdem, so wie es gerade passte, ne? Also das ist wieder so ein Fähnchen im Wind Folge. Das Volk, ja, wir sehen es nie wieder. Keine Ahnung, ne, da hätte man vielleicht auch noch irgendwas mitnehmen können, ne, also, was weiß ich was, keine Ahnung, so Kryokammer wäre doch mal cool, ne, wenn du irgendwas Unheilbares an Krankheit hast oder so, dann speicherst du die Leute erstmal irgendwie, wäre geil, aber von denen hören wir auch nie wieder was, ne, also, ne, da werden ja auch Techniker bei sein, ne, also, muss ja auch, du musst ja irgendwie eine Zivilisation aufbauen, also so ein Grundgerüst an Wissenschaftlern muss schon dabei sein. Wir hören nie wieder was davon. Ja, es war wieder so eine typische, ja, Planet of the Week Folge, Monster of the Week Folge, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Ja, aber da war zu viel Ungereimtheit drin. Ja, das ist schön, dass Daniel da, also Michael Shanks da, das alles gut gespielt hat, ne, und die einzelnen Charaktere da machen könnte. Wobei ich mich dann auch frage, warum musste es an der Stelle unbedingt Daniel sein? Ne? Also hat man das einem Richard Dean Anderson nicht zugetraut? Also, ne, warum wurde die Folge jetzt nicht in letzter Staffel schon irgendwie gemacht? Ihr weiß es nicht, das wird ein ewiges Rätsel bleiben. Ja, also, ja, ich wäre eigentlich diametral dagegen. Also, ich hätte gesagt, Daumen, also schräg nach unten. Also ganz, ganz nach unten nicht. Da hatten wir schon schlechtere Folgen, aber das war schon sehr, sehr, sehr großer Käse.
Mhm. Ja, da sind wir ja relativ ähnlich. Genau, in der nächsten Folge heißt es Enemy Mine, und da dachte ich, das sagt mir irgendwas, und dann tatsächlich gibt es wohl auch einen Film, Enemy Mine, ja. Geliebter Feind, mit Dennis Quaid und noch irgendwem, genau, Wolfgang Petersen ist euch allen ein Begriff, ich kann nicht mehr sprechen, genau, und da geht es, im Deutschen heißt er nämlich dann die Naquada-Mine, da geht es bestimmt um eine Naquada-Mine, was natürlich merkwürdig ist, weil wir das gefühlt vor 3 Folgen erst hatten. Das ist ein bisschen schlecht vielleicht sortiert. Aber vielleicht ist die Folge auch so bombastisch, dass das gar nicht so schlimm ist, dass wir das nochmal in so kurzer Zeit haben. Und da wird eben auf einem Planeten dieses Ding entdeckt. Und wir treffen die, Spoiler, Unas mal wieder. Werden sie mal wieder aus der Mottenkiste geholt. Gefühlt wahrscheinlich zum letzten Mal, aber das sage ich in den blauen Raum rein. Wahrscheinlich stimmt es nicht, aber irgendwie tauchen die ja nicht mehr so oft auf. Und es taucht aber jemand auf, den wir später dann in Atlantis noch mehr sehen werden. Spoiler. Und zwar finde ich es gerade nicht mehr, weil hier 70 Sachen stehen. Genau. Major Evan Lorne. Den bekommen wir da zu Gesicht. Ja, mal gucken, was da so mit der Mine und Unas abgeht. Seid gespannt. Und ja, schreibt uns auch gerne, wie ihr jetzt hier diese Episode fandet. Ist es euer All-Time-Favorite aus irgendeinem Grund, den wir übersehen haben, dann schreibt es uns trotzdem. Ist ja immer interessant zu hören. Oder sagt ihr, schlechteste Episode ever, ist egal. Einfach schreiben, das geben wir dann als Feedback in der nächsten Folge ja so an alle anderen Hörerinnen und Hörer weiter.
Das wird bestimmt die Lieblingsfolge von Michael Shanks gewesen sein. Er hat von den Kopf gekrault gekriegt.
Ja, okay, das mal gucken. Vielleicht finden wir dann mal einen O-Ton noch, wer weiß. Ja, ihr könnt es gerne über den Ko-fi-Link auch unterstützen. Macht es wie Stefanie. Grüße gehen raus und ja, ansonsten euch noch einen schönen, mittlerweile schon recht winterlichen Restsonntag natürlich gewünscht.
Genau, auch von mir. Ja genau, wann hören unsere Zuhörer? Wir sind ja live. Was haben wir jetzt für ein Datum?
Warte, ich gucke.
Was haben wir denn nächste Woche? Achso, nächste Woche hast du erzählt. Ja,
vergiss. Warte, einen Moment. Ich gucke auf das sperrige Dokument. Das ist die erste Jahreshälfte. Ja, genau, Quadermine. Also jetzt, wenn ihr das gehört habt, ist der 26. November gewesen.
Ja, dort.
Oder gerade Ja.
Ja, dann. Oh, das ist der erste Advent, müsste das doch sein, ne? Haben wir heute den ersten Advent? 26.03.10.
Mit diesem Datumsdaten bin ich sehr schlecht.
Warte.
Das kann gut sein.
Kalender, warte. Da haben wir es doch. Also, der 24. ist ein Sonntag, der 17. ist ein Sonntag, der 10., der 3. Ja, das ist der erste Advent.
Okay.
Ja, dann. Und, zündet die erste Kerze an.
Genau, und Hello Allah bei 11.11.11.11.
Das war schon. Wir sind doch live.
Wir haben gar nicht am 11.11. aufgenommen. Das ist Quatsch.
Genau.
Macht's gut, tschüss.
Jo, bis dann, ciao.